fest und flauschig. Fest und flauschig.
Das Feuerzeug geht an. Man hört Olli Schulz Rauch.
Ja, es ist aber eine Filmzigarette. Es ist eine Filmzigarette.
Es ist keine echte Zigarette, aber trotzdem ist die Stimmung gleich fest und flauschig. Olli Schulz raucht.
Jan Böhmermann trinkt Cola.
Masturbiert wie immer. Und Cola trinkend. Tatsächlich, guck mal, ich hab mir so eine Cola reingepfiffen. Ich muss ein bisschen gut draufkommen, weil ich habe heute, gestern war ein anstrengender Arbeitstag. Heute ist der erste Tag, an dem ich das Gefühl habe, dass so langsam die Osterferien tatsächlich einkehren bei mir. Es ist so ein bisschen, der Körper holt sich zurück, was er in den letzten Wochen nicht bekommen hat. Das ist immer eigentlich eine ideale Stimmung, um aufzuzeichnen, eine ideale Stimmung für fest und flauschig. Und damit mit angeschaltetem Feuerzeug, mit eingeschaltetem Feuerzeug und verrauchter Bude und schlappen Knochen begrüßen wir Sie, liebe Fest- und Flauschig-Freunde, bei Spotify am Sonntag, den 14. April
es 2019. Es ist der 14. April, richtig. Herzlich willkommen, auch von meiner Seite aus nochmal. Ja, Jan, es ist ein ganz frösteliger Tag heute. Das Wetter ist trügerisch.
Ich konnte das gar nicht glauben, dass heute Morgen 2 Grad waren, als ich aus dem Haus gelaufen bin.
Ja, ich bin viel zu, ich hatte heute ein Treffen mit meiner Band und habe mich viel zu knapp angezogen, mit Hemd und Unterhemd und einer leichten Sommerjacke, weil vor ein paar Tagen war schon mal richtig Hochtemperatur hier und dann habe ich echt richtig den ganzen Tag gefröstelt und nun komme ich aus diesem Fröstelgefühl nicht mehr raus. Da hilft nur noch eins, nachher nochmal in die heiße Badewanne und
schön
dann ins frisch bezogene Bettchen.
Ich habe mir tatsächlich, weil auch ich dieses Badewannengefühl in dieser Übergangsjahreszeit total liebe, habe ich mir kürzlich im Drogeriemarkt, ich habe immer diese Badezusätze in kleinen Plastiktüten gehabt.
Die Proben, ich mir gedacht, die man so mitnehmen kann.
Nee, die kann man so kaufen für 1 Euro. Dresdner Essenz und Kneipp und so. Man weiß immer nicht genau, ist es ein Badezusatz oder so ein Weihnachtstee? Hm. Wahrscheinlich ist es eh das Gleiche. Aber ich habe gedacht, ich möchte Plastikmüll vermeiden und ich habe mir diese ganzen Sachen in Fläschchen gekauft. Ich bin richtig in DM oder in Rossmann gegangen und habe dann ganz viele von diesen Badezusätzen in Flaschen, in großen Flaschen gekauft und war sogar bei Rituals, dieser komische.
Ja, eine gute Marke, ne?
So ein komischer Naturkosmetikhersteller und wurde da, also eine derartige Überbesetzung an Personal in diesem Laden und hab mir da von irgendeinem metrosexuellen Kosmetikfreak 70 verschiedene Badezusätze aufschwarzen lassen. Und jetzt habe ich das Gefühl, ich habe eine tolle Auswahl.
Aus Köln.
Ja, ich habe eine tolle Auswahl an Badezusätzen und ich verbrauche nicht so viel Plastik, weil das habe ich mir vorgenommen. Ich möchte mal darauf achten, bewusst nicht so viel Plastik zu verwenden. Bei uns in der Firma sind viele junge Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, so Anfang 20. Und mir ist aufgefallen, die haben das viel mehr auf dem Schirm, wie viel Plastikmüll die verbrauchen und was für einen Schwachsinn man an Plastikmüll was man in Plastik alles einpackt. Und das wissen die und haben mich so ein bisschen sensibilisiert und seitdem achte ich da drauf. Und deswegen die Badezusätze in großen Flaschen. Wie bin ich jetzt darauf gekommen? Einfach so.
Ja, da fällt mir nochmal die Geschichte mit dem Refillbecher ein aus der letzten Sendung. Ganz viele Leute haben mir geschrieben auch, sie sind einerseits auf meiner Seite, trotzdem verstehen die auch, dass ich da so zögerlich war und gehadert habe. Es gibt angeblich auch, es gab sogar mal im Yps-Heft so einen Klappbecher, den man immer mitnehmen konnte, haben mir viele Leute geschrieben, dass es verschiedene Klappbecher-Methoden gibt, die man auch benutzen kann für als Refillbecher, damit man nicht mehr diese Pappbecher benutzt. Ne? Am besten wäre es aber eigentlich, wenn man diese Pappbecher oder diese Plastikbecher gar nicht mehr anbieten würde. Dann würde man gar nicht in die Verlegenheit kommen, die noch zu benutzen, oder?
Das ist richtig. Das ist völlig richtig. Jetzt stolpern wir schon mit solchen Umweltthemen und mit so Plastik.
Ja, es geht aber um
Es geht so hoppla hopp los. Wir müssen uns erstmal ein bisschen aufwärmen. Wir müssen die Leute mal
begrüßen. Ist aber auch fröstelig.
Ist aber wirklich total kalt.
Brrr. Ob das ich das Becken noch frisch beziehe heute? Das heiße Badewanne und das frisch bezogene Bett, die kühlen. Ach nee, ne?
Ich glaube, es macht dich fertig, wenn du aus der Wanne rauskommst, bist du zu faul, das Bett neu zu beziehen.
Nee, das musst du vor der Wanne machen. Das musst du zuerst machen, natürlich.
Aber da wie beziehst du das Bett? Drehst du das erst auf links und gehst dann mit den Händen in die Ecken rein und ziehst dann das Bett rein?
Ja. Genau so mache ich das. Du auch?
Ich mache das auch so. Ja, ich kenne aber auch Leute.
Gibt es eine andere Variante?
Ja, es gibt Leute, die falten dann das Downbett und legen das gefaltet in den Bettbezug rein und machen das quasi andersrum, umgekehrt. Ich habe das früher so gelernt in der Jugendherberge. Ich weiß noch ganz genau, das erste Mal, dass ich mein Bett gemacht habe, war, als ich auf Klassenfahrt war, in der 3. Klasse. Da haben wir das alle beigebracht bekommen von unserem sehr strengen Grundschullehrer. Und seitdem weiß ich, wie das geht. Vorher zu Hause musste ich das nie machen.
Ja, ich weiß, zu Hause muss ich es auch nicht machen, aber ich mache das inzwischen auch sehr, sehr gerne. Und Spannbettlaken ist ja mein ganz großes. Ich liebe ja. Bist du Spannbettlaken oder normale Bettlaken?
Spannbettlaken, du meinst also diese Dinger mit Gummizug.
Mit,
ne?
Gummizug, weil die dann so richtig eng anliegen. Das andere, das musst du ja so in die Ecken Ritzen reinstopfen, so ein normales Bettlaken.
Ja, Spannbettlaken bevorzuge ich auch. Ich habe eine Zeit lang, weil mein Bett immer gewachsen ist. Ich habe angefangen mit so einem Single-Bett. Mhm. Dann gab es ein Bett, wo ab und zu mal jemand drin geschlafen hat. So also ein etwas größeres. Dann ein sehr großes Bett. Und leider sind die Bettlaken, habe ich versucht, die immer mit dem mitwachsenden Bett auch immer auf die größeren Betten draufzuziehen, sodass ich ein totales Bettlaken durcheinander habe.
Wie Bettlaken? Ich weiß nicht, du hast alle Varianten.
Ich habe alle Größen und manchmal ziehe ich so ein 1,10er Bettlaken auf die 1,80er Matratze und wundere mich, warum das scheiße aussieht.
Das kenne ich von früher. Und dann hat man ewig lange dran gesessen, alle vier Ecken da hinzukriegen, das darüber zu knüppeln. Und eine Ecke ist dann immer wieder abgesprungen. Ja. Und ja, das genau. Am besten, wenn man noch da früher, das ist ein gutes Mädchen besucht. Man muss das Bett nach 8 Wochen das erste Mal neu beziehen. Und dann hat man noch ein Spendbettlaken für ein 1,10 Meter Bett. Und es ist aber, du hast inzwischen 1,60 und dann ziehst du das so rüber an jeder Ecke und reißt das Gummilaken auseinander, also diese Gummispannensachen und so. Fürchterlich.
Und weil man das Bett so lange nicht bezogen hat, bringt das überhaupt nichts, den Bettbezug zu wechseln, weil das ganze Bett einfach stinkt.
Ja, also das Bett stimmt,
stinkt und die Matratze stinkt.
Die Matratze stinkt einfach auch. Es ist durch das Bettlaken in die Matratze ist der Geruch schon der Menschengeruch. Einfach der Menschengeruch.
Ja, ich finde das total eklig. Ich weiß das noch früher im Zivildienst, kam ich öfter mal in die Verlegenheit, bei älteren Leuten das Bett zu wechseln. Und wie die Matratzen gerade bei älteren Leuten unter den Bettbezügen aussehen, ist dann doch einigermaßen da denkt man, da ist schon einer drin gestorben. Meistens ist da auch schon einer drin gestorben in diesem Bett.
Aber es ist einfach so ein Bett. Ich finde Matratzen, wenn du jetzt nicht gerade so eine glorreiche hast, irgendwann sehen die doch immer durchgefeiert aus, oder? Irgendwann läuft dir immer mal eine Erbsensuppe auf dem Bett aus, weil ich auch nochmal, also irgendwas anderes, das kann halt passieren.
Oder das Allerschlimmste ist, wenn man abends nochmal so einen Pommelzunge hat oder sich eine Tüte Funny Frische nochmal ins Bett und versucht man zwangsneurotisch nicht zu krümeln, aber es gelangen trotzdem so 2, 3 kleine Chips-Dinger irgendwie ins Bett rein und dann liegst du die ganze Nacht da drauf und dann wälzt du dich in diesen Chips und das knistert, du wirst das wegzustreichen.
Das kann ich nicht mehr. Ich kann nicht mehr mit Krümeln im Bett liegen. Das ist auch ein Erwachsenen werden früher, keine Ahnung, hättest du einen halben Supermarkt eröffnen können mit den Sachen, die noch mal im Bett lagen, aber inzwischen gar nicht mehr. Nee, kann ich nicht mehr machen.
So, aber ist das jetzt der Einstieg in die Sendung? Ja. Ist das jetzt die Sendung, wie sie am 14. April anfangen
Warum
soll?
Ist
das viel zu privat mit Bettgeschichten?
Morgen ist Osterferienbeginn. Jedenfalls bei uns.
Oh, bei euch in Berlin ist Osterferienbeginn.
Wir haben Nordrhein-Westfalen.
Ich glaube, wir haben, glaube ich, gar keine Osterferien.
Natürlich.
In Nordrhein-Westfalen, nein. Ich glaube, es Nordrhein-Westfalen, wir sind so produktiv, wir brauchen das auch nicht. Wir sind mal Locher.
Ihr seid so hinterher, ihr müsst weiter ackern. Hier in Berlin kann man sich auch mal 2 Wochen die Sonne auf dem Pelz scheinen lassen, wie man so schön sagt. Jan, ich muss mal was anderes ganz kurz loswerden. Sag mal, das ist ein ganz anderes Thema, aber Snapples, kennst du das noch? Snapples, dieses Getränk, dieses der Eistee, der Fruit Punch und Gatorade.
Gatorade kenne ich, aber Snapples aus Amerika kenne ich das.
Aber das gab's doch hier auch mal. Das gibt's hier alles gar nicht mehr. Mir ist gerade mal aufgefallen. Und Flying Horse, das sind so Marken, die sind irgendwann alle verschwunden mit der Zeit. Und das ist, weil wir letztes Mal die große Verbrauchersendung haben, so ein kleiner Anhang, den ich jetzt nochmal hinterherhängen möchte. Wann entscheidet eigentlich wer, welches Produkt im Supermarkt zu stehen hat? Und was ist aus Gatorade geworden? Die waren doch damals ganz, ganz groß in jedem Supermarkt und in jeder. Und dann kam irgendwann Powerade.
Weißt du? Ja, ich glaube, Gatorade ist so eine verschwundene Marke. Das hat sich irgendwie nicht durchgesetzt, weil das auch sehr künstlich ist und weil die Leute in Deutschland eher so auf Apfelschorle waren. Ich glaube, dass die Apfelschorle diesen ganzen Scheißgetränke vom Markt verdrängt hat oder vom Markt ferngehalten hat.
Ja.
Wir sind eine Apfelschorle-Nation. Das brauchen wir nicht. Wir haben isotonische Getränke aus Apfelsaft und Wasser.
Die beschissenste Apfelsaftschorle, ist übrigens von Lift. Das muss ich auch nochmal kurz loswerden. Und die gibt's fast überall. Diese Lift-Apfelschorle, die hat so einen sämigen Beigeschmack, so was ganz Trockenes.
Ja, und wenn man mal drauf guckt, bei den meisten Apfelschorlen, die man kaufen kann im Kiosk oder sowas, ist immer auch natürliches Aroma mit dabei.
Ja.
In eine richtige Apfelschorle gehören nur 2 Sachen, Apfelsaft und Wasser und mehr nicht.
Ich finde auch, dass die Apfelschorle irgendwie durch ist. Und so eine vorgemischte Apfelschorle aus einer Plastikflasche schmeckt gar nicht mehr.
Gar nicht. Man muss das machen wie früher, weil Apfelschorle ist interessant, ist ein Getränk, was eigentlich immer gemischt wurde von Eltern für ihre Kinder oder von Kindern, die sich ja selbst gemischt haben. Und dann irgendwann kam die Getränkeindustrie auf die Idee, das abzupacken in Flaschen und dann gab's das auf einmal. Das ist noch gar nicht so lange her.
Nee, ich kann mich dran erinnern, da gab's noch keine Apfelschorle. In meiner Jugend, da war ich das erste Mal mit meinen Eltern in Zell am See in Österreich im Urlaub und dann haben wir in einem Restaurant habe ich einen gespritzten Apfelsaft zum ersten Mal getrunken und das war ja eine Apfelschorle. Ich fand das ganz unglaublich, dieses Getränk damals mit 8 oder mit 9. Ich erinnere mich dran, das war meine erste Apfelschorle. Und dann,
war das mit naturtrübem Apfelsaft oder mit echtem?
Mit echtem.
Mit klarem.
Mit klarem war das.
Ja. Bei Naturtrüb, da muss ich immer von kotzen. Das finde ich widerlich.
Sieht auch aus wie einfach wie schlechte Pisse, so Naturtrüb.
Ja, und ich habe ohnehin so ein Problem, immer wenn ich Äpfel esse, dann tun mir die Zähne weh. Ich weiß gar nicht warum, aber ist seit ich Kind bin schon so. Psychosomatisch.
Ja, man darf ja als Kind gar nicht mehr, also habe ich mal gehört jetzt, also wenn du die Zähne geputzt hast, darfst du keine Apfelschorle mehr trinken, weil das gefährlich ist für die, das greift deine Zähne wahnsinnig an.
Ja, und es gibt auch Mütter, die geben ihren Kindern Apfelschorle in die Fläschchen mit und dann faulen diese kleinen Kinderstumpen da vorne so weg. Weißt du, so diese kleinen schwarzen Zähne wie früher bei den Kindern.
Von Apfelschorle?
Ja, weil da ist so viel Zucker drin und das frisst dann die Zähne an. Wenn die Kinder daran nuckeln den ganzen Tag an diesen Apfelschorlefläschchen, dann geht das in die Zähne rein. Gerade die früher auch Kinder mit braunen Stumpen?
Nee.
Wir hatten früher in Bremen-Nord, gab es viele Kinder mit braunen Stumpen.
Nee.
Die hinten die ganz oben in den Blocks gewohnt haben, in den Wohnungen, wo man nicht genau wusste, wie viele Kinder wohnen da eigentlich.
Kinder mit braunen Stumpen?
Ja, die so kleine braune Zähne hatten. Weißt du, was ich meine? Braune Stumpen.
Oh Gott.
Wo selbst sehr tolerante Eltern gesagt haben, ich weiß nicht, ob wir damit
spielen sollen. Ne? Ja. Ja. Okay, wir fangen hier heute mit ganz lockeren, leichten Themen an, merke ich jetzt schon.
Wollen wir jetzt nochmal ganz offiziell begrüßen, wir mit Bettgeschichten, braunen Stumpen schon angefangen. Ich habe so viele Themen auf der Pfanne. Ich habe so viele Sachen, die wir heute in dieser Sendung besprechen müssen. Ich weiß gar nicht, ob die Zeit heute reicht.
Wirklich? Ist es so viel?
Ja, und ich muss gestehen, ich bin so ein bisschen auf dem Sprung, weil ich hab diese Woche noch einen dienstlichen Termin am Dienstag, habe ich noch eine kleine Angelegenheit zu erledigen, ich darf aber nicht drüber reden. Am Mittwoch bin ich in Urlaub auf dem Weg. Ich hau ab, ich will weg.
Wohin geht's?
Ich flieg weg, Barbados.
Ach,
Barbados.
Wie schön.
Nee, spontan, ich fahr schön nach Tempelhof und sag, komm her, last minute, egal wohin. Hauptsache 300 Euro und dann schön, was weiß ich, in irgendein Resort, all inclusive.
Florida, den Michael Wendler besuchen vielleicht. Ey, hast du dir Goodbye Germany angeguckt mit Michael Wendler und seiner neuen Liebe? Hast du
den? Nee, leider nicht, aber ich beneide mich um diese Frau ist so toll.
Diese Frau ist 18 Jahre alt und ist eigentlich noch ein kleines Mädchen, aber eigentlich möchte ich nicht mehr derjenige sein, der sich so über solche Leute lustig macht, aber mein Michael Wendler hat das ganze Game nochmal auf so ein neues Level gepusht irgendwie. Und er sieht, ich finde auch, dass der nochmal mit seinem, also ich weiß nicht, ob der Bart das, ich habe es schon mal gesagt, er sieht aus wie Nicolas Cage, verrückter Bruder so ein bisschen, wenn man mal die beiden nebeneinander sieht. Und dann war gestern die zweite Folge von Goodbye Germany oder vorgestern lief die im Fernsehen, ich habe mir das in der Wiederholung sogar angeguckt, weil es ist einfach so absurd, das kann man sich alles gar nicht ausdenken. Der hat ja auch noch eine Tochter, die ist 17 und seine Freundin ist 18 und dann haben die sich in der neuen Folge Motto-Shirts gekauft und er fand das auch alles unangenehm. Es sind so viele unangenehme Momente da drin, in dieser ganzen Geschichte und ich habe kein Mitleid, ich habe aber auch keine Scheiße. Ich denke einfach, so ist die Welt inzwischen, aber es ist...
Aber was ist denn sie? Ich finde ja, also dass er ein unseriöser Typ ist, ist ja klar. Aber wo kommen Sie denn eigentlich her? Aus welchem Dorf?
Sie kommt aus einem kleinen Dorf. Sie kommt aus einem ganz kleinen Dorf. Hat eben auch das ist ja das Interessante. Das wurde in der Doku vorgestern erzählt. Die kannten sich erst, bis die Dreharbeiten zu Goodbye Germany begannen, haben die 17 Tage miteinander verbracht insgesamt.
Ach
also die
so.
Haben direkt nachdem sie sich beim Festival kennengelernt haben. Und er, glaube ich, auch sich von seiner Frau dann getrennt hat, die aber auch in Amerika lebt. Die Wendlers leben ja in Amerika. Sie musste das Haus jetzt verlassen, weil sie kam jetzt aus Gladbach oder wo sie herkommt, zu Besuch. Und seine Frau lebt aber noch in dem Haus, ist jetzt aber ausgezogen. Und die 17-jährige Tochter, die sagt, ja, mein Gott, so ist das halt. Die nimmt das alles so lethargisch hin. Es ist ein Wahnsinn, wirklich.
Ich glaube, er hat auch mit Michael Wendler schon Schlimmeres erlebt, als eine 18-Jährige aus dem Dorf, die da mal vorbeispringt. Und die Frau muss gehen, weil die Geliebte kommt.
Ja, die darf übergangsweise muss die jetzt. Das ist ja nicht die Geliebte, ist ja seine neue Freundin. Aber wenn die Freundin zurück jetzt ist, weil sie ist jetzt nur in Florida zu den Ferien oder so, dann.
Schulferien.
Ja, dann kommt die Frau nochmal wieder zurück und darf wieder im Haus wohnen. Das ist da so ganz. Keine Ahnung.
Macht die nicht Abi auch
Laura will nicht mehr, will aufhören mit dem Abi jetzt. Sie will das Abi sein lassen, weil sie will komplett zu ihm nach Florida ziehen. Aber ich glaube, letztendlich wird er merken.
Gute Entscheidung, glaube ich, gute Entscheidung.
Sie haben sich zusammen Häuser jetzt angeguckt und dann wurde sie gefragt, was für Wünsche und Vorstellungen sie denn so hat. Und die hat noch nie alleine gewohnt. Natürlich hat die gar keine Vorstellung von irgendwas. Und am Ende wird der Wendler seine Ex-Frau dazu holen und versuchen, das alles so zu managen, dass die dann zusammenleben. Und mit dieser Teufelswagnis, mit der Wendler da durchs Leben geht, schafft er das wahrscheinlich auch noch.
Da fällt mir ein, diese Konstellation habe ich das letzte Mal gesehen, also ein dominanter, leicht durchgeknallter Künstler mit zwei Frauen zusammen. Gerade vorgestern, ich habe mich bei Netflix, mir nachdem wir uns über Faking Hitler unterhalten haben, tatsächlich nochmal Stonk angeguckt. Und der Film ist von 1992 von Helmut Dietl. Bei Netflix gerade und das ist ein wahnsinnig guter Film. Uwe Ochsenknecht als Fritz Knobel.
Aber
also
auch Harald Juncker als Verleger, sensationell gut.
Götz George als Hermann Villiers, Ulrich Mühe als
Starbesetzung, ja.
Eine absolute Starbesetzung. Es stimmt an diesem Film wirklich alles. Die Dialoge sind in Stein gemeißelt. Es ist wirklich, also auch kein Vergleich zum späten Helmut Dietl, der ja so ein paar verrückte Sachen dann am Ende gemacht hat. Diesen Film, den irgendwie Stuckrad-Barre, wo der das Drehbuch geschrieben hat, was völlig in die Hose gegangen ist. Aber dieser, also 1992er Dietl auf dem Zenit mit dieser Besetzung diesen Film zu machen. Und ein Kollege erzählte mir das Wort Stonk, woher das kommt. Wusstest du das?
Nein, wusste ich nicht. Weiß ich immer
das
noch
ist
nicht.
Aus Der große Diktator von Charlie Chaplin.
Ah.
Das so redet oder spricht, ich glaube, so heißt er da sogar.
Nee, er spricht so Deutsch, so Fake-Deutsch.
Genau.
Und ich, ja, kann sein. Interessant.
Und in dem Film kommt das Wort Stonk nur einmal vor, als nämlich dieser, also in dem Film Stonk, als dieser komische Nazi-Nähmaschinenhersteller ein gefälschtes Tagebuch vorliest und sagt, Stonk. Er kann die Schrift nicht entziffern und Stonk, ach Gott sei Dank heißt es, Gott Stonk, Gott sei Dank. Ein wirklich wahnsinnig lustiger Film und man sieht Veronika Ferres, ich glaube, eine halbe Stunde komplett nackt. Ich habe so oft die Brüste von Veronika Ferres gesehen.
Uwe Ochsenknecht spielt den Fälscher, stimmt, ja.
Uwe Ochsenknecht und Veronika Ferres spielt seine Geliebte und man sieht die Möpse wirklich die ganze Zeit da durchs Bild hoppeln und wenn man die Möpse nicht sieht, dann sieht man den Venushügel.
War sie nicht zu der Zeit mit Helmut Dietl liiert? Also ich kenne die Gossip-Scheiße auch nicht so genau, aber ich glaube, sie ist doch auch durch den Film bekannt geworden.
Ja, also hauptsächlich, weil sie da wirklich völlig nackt stand die meiste Zeit. Und das ist wirklich das Pikante daran, dass es eben Veronika Ferres ist und dass das eigentlich eine Rolle ist, da hat selbst Jenny Elvers in Männerpension einen würdevolleren ersten Auftritt gemacht, wo sie da ihre Möse gezeigt hat. War das Männerpension?
Die hat niemals ihre Möse gezeigt.
Doch, die hat es in den Rock hochgehoben und hat Jenny Elvers ihre Möse gezeigt da im Film, ganz kurz. So Sharon Stone.
Da wurde doch eine Filmmöse rübergeklebt.
Gibt es Filmmösen, die man rüberklebt über echte Mösen?
Keine Ahnung, aber ich glaube nicht, dass sie ihre Vagina gezeigt hat.
Nee, die Vagina nicht, aber den
die
oberen
Möse,
Bereich.
Die Vagina nicht, aber die Möse.
Ja, ich würde sagen, die Möse ist da jetzt also quasi Schambehaarung. Es gibt ja so komische Regeln beim Film, was man zeigen darf und was nicht. Wusstest du zum Beispiel, dass ein irrigiertes Glied, wenn es mehr als 45 Grad irrigiert ist.
Ja, das weiß ich, dann darf es nicht gezeigt werden.
Und wenn es weniger, also wenn du ein 43 Grad irrigiertes Glied hast, darfst du es im Fernsehen zeigen. Und darüber, also 47 Grad geneigt, ist Porno.
Okay, verstehe.
43 Grad ist völlig okay, völlig cool. Kinderfernsehen, da kommt Elton rein und Robby und den Logo-Reporter.
Und 43 Grad, alle sagen, ach, 43 Grad, völlig in Ordnung.
Und 47 Grad, zack, sofort Jugendschutz indiziert und dann kommt das SEK bei dir ins Filmbüro rein. Naja, aber Veronika Ferres hat auf jeden Fall einen Stonk, Möse und Brüste gezeigt und es kann sein, dass sie mit Helmut Dietl zusammen war seinerzeit. Ist aber ein fantastischer Film, wirklich ein ganz, ganz, ganz toller Film und vor allen Dingen, nachdem ich erfahren habe, dass da offenbar im Director's Cut auch der Original Gerd Heidemann mitgespielt hat, den ich übrigens nicht gefunden habe in dem Film gestern.
Ja, ich glaube, er sagt bei Faking Hitler, er wurde rausgeschnitten wieder, oder?
Ja.
Oder ganz kurz ist er nur zu sehen.
Ich glaube ja. Mhm. Guck mal, schon der erste Filmtipp nach so wenigen Minuten. Ich lese mal ganz kurz vor, nur damit was wir abarbeiten müssen. Es gab wahnsinnig viel Post.
Wahnsinnig viel Post bekommen.
Vielen Dank dafür. Wir können nicht alles beantworten, wir können nicht alles lesen. Ich versuche mir einen Überblick zu verschaffen und werde auch gleich noch ein paar Sachen vorlesen von euch. Zum Beispiel haben wir einen Brief bekommen aus Australien, der Magic Park Pferden. Wo ich letzte Woche wirklich so emotional geworden bin, wo du mich ausgelacht hast, hat viele Leute mich auch berührt, die da auch ihre ersten schweren Verletzungen sich zugezogen haben. Das ist der Traumapark.
Du kannst auch Menschen berühren, das weiß ich.
Ja. Hey, little one. Julian Assange ist festgenommen worden, gerade heute, da können wir drüber reden, wurde rausgetragen aus der ecuadorianischen Botschaft nach 7 Jahren. Hat der wirklich da jetzt 7 Jahre in diesem Ding in diesem Haus?
Hast du das Video gesehen, wie sie den da rausgetragen haben?
Ja, habe ich gesehen, aber was war nochmal zu sehen?
Seine Hautfarbe, er ist komplett weiß, er hat einen Vollbart und er sieht wirklich sichtlich gealtert aus, wenn du die alten Fotos von ihm siehst. Das sieht einfach nicht nur durch den Vollbart, der sieht nicht gesund aus, der ist auch körperlich angeschlagen, habe ich gehört. Das liegt daran, dass ihm irgendwelche Medikamente seit längerem schon verweigert werden. Mhm. Und der ist seit 7 Jahren in der Botschaft von Ecuador. Ich meine, hat er das Gebäude in diesen 7 Jahren nicht einmal verlassen oder was? Also wahrscheinlich höchstens nachts heimlich.
Nee, ich glaube, er durfte nicht und da war, glaube ich, Polizeibewachung davor. Ich habe das letzte Mal, dass ich mich über Julian Assange so ein bisschen gewundert habe und das alles ein bisschen weird fand, als ich den Lady Gaga Film gesehen habe, wo Lady Gaga ihn auch besucht in der ecuadorianischen Botschaft und das fand ich schon eine ganz strange Begebenheit und dann habe ich, glaube ich, wie heißt denn, Laura Portras heißt die, glaube ich, diese, die auch diese Edward Snowden-Doku gemacht hat. Hat, glaube ich, auch einen Film über Julian Assange gemacht. Und danach, muss ich sagen, habe ich so ein kleines bisschen die Figur Julian Assange angefangen, sehr kritisch zu sehen. Ein ganz weirder Typ, weniger Idealist als Edward Snowden zum Beispiel. Ziemlich zwielichtig. Und
ich kann mir da wenig Meinung drüber machen. Ich kann den Typen nicht einschätzen.
Ich habe ein komisches Gefühl nach dieser Doku und habe den seitdem nicht mehr so jetzt im Bürgerrechtslager und ich stehe ein für die Rechte von Menschen, sondern eher als ein sehr selbst um sich selbst kreisenden, egozentrischen Kauz so wahrgenommen, so ein kleines bisschen. Er durfte auf jeden Fall nicht raus 7 Jahre lang. Er war da 7 Jahre lang, hat er Asyl bekommen von Ecuador und heute Morgen kam dann die Eilmeldung raus, dass die ecuadorianische Botschaft wohl die britischen Sicherheitsbehörden eingeladen habe. Das heißt wohl, dass das Visum widerrufen wurde. Er hat irgendwie irgendwann so sehr genervt, dass der Asylantrag abgelehnt wurde und die Engländer durften in die Botschaft rein und ihn rausholen und dann ist jetzt in Gewahrsam erstmal.
Haben die ihm da ein Zimmer eingerichtet in der Botschaft? Oder?
Ich weiß auch nicht, wie der da gewohnt hat.
Also, oder hat er da im Büro gewohnt? Empfang gewohnt, ein Klappbett oder hat er ein eigenes Zimmer? Ich weiß es wirklich nicht.
Als ich mal in London war, bin ich mal vorbeigelaufen. Das ist übrigens nicht die ecuadorianische Botschaft. Das ist ein kleines Land in London. Das ist jetzt kein Riesenpalast oder sowas. Das ist, ich würde sagen, die ganze Botschaft ist vielleicht so ein etwas größeres vierstöckiges Haus oder ein großes Haus, aber neben sind, glaube ich, nur 4 Stockwerke für die ecuadorianische Botschaft reserviert, ganz klein. Der muss da in irgendeinem Serverraum gewohnt haben oder sowas.
Ja, die haben die was, vielleicht wollten die auch einfach den Raum wieder haben, ernsthaft.
Oder? Ja, vielleicht kann sein, dass sie irgendwie eine neue Visastelle eingerichtet haben und den Platz brauchen.
Mietnomade.
Er hat genervt und dann haben sie irgendwann gesagt, jetzt reicht's und dann kam, nachdem er festgenommen wurde, nachdem die Meldung rauskam, ein paar Stunden später heute die Meldung, dass die US-amerikanischen Behörden jetzt die Auslieferung beantragt haben, weil er sich wohl irgendwie wegen dieser irgendwie Chelsea Manning zusammen mit der oder irgendwie für die ein Passwort geknackt hat. Höchststrafe 5 Jahre. Das kann doch nicht sein, dass sie jetzt jemanden 7 Jahre lang da in der Botschaft lassen für ein Verbrechen, was 5 Jahre Höchststrafe hat.
Ja, und vor allem, warum ist der Druck noch so groß? Wird er jetzt eigentlich als Großes, ist er so ein Symbol und vielleicht sind die Amerikaner immer noch heiß auf ihn, weil er für irgendwas steht oder so. Keine Ahnung. Und haben Druck gemacht. Auf alle Fälle, ich bin mir unsicher, ob ich den jetzt, also eine Sprecherin der Linken hat heute gesagt, habe ich eben gerade gesehen im Fernsehen noch, er wäre ein Held und hat ihn sehr glorifiziert und er wäre ein Mann, der für die Freiheit kämpft und Geheimnisse, nicht Geheimnisse, sondern Sachen an die Öffentlichkeit gebracht hat, die wichtig waren und so. Und ich weiß es nicht genau.
Ist das die linken Abgeordnete, deren Mann auch Teil des WikiLeaks-Team war?
Ich glaube ja.
Ich glaube schon. Ja, ja.
Ich glaube nämlich auch. Tatsächlich, die war eben gerade, ich habe ihren Namen nicht gesehen. Ich fand das alles ein bisschen sehr glorifiziert. Ich würde da auch doch ein bisschen differenzierter darüber berichten. Also keine Ahnung, aber sie ist wahrscheinlich zu sehr involviert. Er hat auch ein Verfahren, in Schweden wird er gesucht wegen versuchter Vergewaltigung oder ähnlichem.
Die Ermittlungen wurden aber eingestellt. Ja. Ich glaube, das ist nicht mehr aktuell. Die Amerikaner sind jetzt die mit dem Auslieferungsgesuch.
Ach so, okay.
Egal, ich fand es auf jeden Fall merkwürdig, wie sie ihn da rausgetragen haben und interessant, wie sowas auf einmal dann passiert. Also dass das dann auf einmal geht.
Ja.
Nach 7 Jahren.
Und ob, das korrekt, ja 7 Jahre ja, und ob das korrekt ist, jetzt wirklich, wie er da jetzt rausgeholt wird, das ist natürlich das Fragliche. Warum und wieso er da rausgeholt wird, das erschließt sich mir jetzt gerade noch nicht.
Also es wird. Bleibt abzuwarten, sagen wir hier in der deutschen Floskelschule. Das bleibt alles abzuwarten.
Jan, ich habe wahnsinnig viel gute Musik momentan.
Ich wollte auch was auf die Liste tun.
Es gibt momentan so viele gute Musik. Ihr müsst bitte aufhören, liebe Hörer, mir gerade Musik zu schicken. Ich muss erstmal diese ganzen tollen neuen Platten hören, die gerade rausgekommen sind. Eine meiner Lieblingsbands, Vampire Weekend, haben eine neue EP gemacht. Sind schöne, positive Lieder drauf. Finde ich, kann man ganz gut in der Zeit gerade gebrauchen. Bald kommt noch eine neue Platte von denen. Ich packe von Vampire Weekend den Song This Life auf die Liste, weil ich den so fantastisch finde. Und außerdem noch gleich, heute kriegt ihr es richtig, ein Song von einer Punkband, die heißt Pub, das Lied heißt Kids und Jan, das Video, da habe ich echt eine kleine Träne verdrückt. Schaut euch mal das Video Kids von der Band Pub an, P-U-P. Es geht um eine Band in 50 Jahren, die Band hat sich aufgelöst, der Sänger ist sterbenskrank und die Tochter vom Bassisten versucht in diesem Video, ist eine kleine Geschichte, die Band nochmal zusammenzubringen und diesem Sänger abzuholen und es spielt halt in der Zukunft und der Gitarrist hat so einen Glaskasten auf und altert nicht sein Gesicht, sondern er will halt jung bleiben und jeder ist so einer als Straßenmusiker, der Drummer und es ist eine ganz herzzerreißende kurze Geschichte, die mich berührt hat und der Song ist mega. Pub Kids und Vampire Weekend packe ich jetzt auf die Liste. Hört euch das an.
Ich hatte diese Woche so ein kleines bisschen Oldie-Time, Böhmis Oldie-Time. Ich habe viele Oldies gehört bei Spotify. Ich weiß gar nicht, warum. Die haben da irgendwie so eine neue Funktion, deine Musik, und dann kam ein so ein Icon, wo dann stand deine Musik, dein Mixtape. Und da waren da so Dean Martin, Brenda Lee, Andy Williams und so. Da habe ich draufgeklickt und habe das sofort gut gefunden. Ich weiß gar nicht, wie das der Algorithmus hinbekommt, dass er mich dann da so... Offenbar bin ich für den Algorithmus von Spotify
ein offenes Buch.
Ja. Auf jeden Fall möchte ich gerne, weil das nämlich auch in diesem Mixtape von mir drin war, von der Band The Platters, den Song Great Pretender hören.
Oh, der ist schön.
Das ist das Original von Freddie Mercury.
Hat das mal in den 80ern gesungen, stimmt, tatsächlich.
Das war, glaube ich, ich glaube, das war einer der Songs, die Freddie gemacht hat. Da gibt's das Video auch, wo er so mit ganz schütterem Haar, ganz abgemagert, in diesem merkwürdigen Kostüm war.
Na, es war End 80er. Ich glaube, wann ist er gestorben? 91, 92?
Aber er war schon gezeichnet, schwer gezeichnet von HIV. Das hast du dem da schon angesehen. Das Original zu diesem Song ist von der Band The Platters und heißt Great Pretender. Das möchte ich auf die Fidi und Bumsi Playlist tun.
Wir haben auch, glaube ich, 162.000 Follower, die Musik hören.
What?
Irgendwie sowas. Muss ich gleich mal raufgucken. Sehr, sehr viele Leute, die sich das anhören. Genau, hier. 191.000.
Das sind sehr viele Leute.
Ja, das sind sehr viele Leute.
Es ist aber eine verrückte Mischung. Ich mache sie meistens kaputt mit irgendwelchen Musical-Songs und Olli ist da wesentlich ambitionierter.
Ach, geht. Manchmal mehr, manchmal weniger. Es gibt aber auch Songs, die kann ich noch nicht mit der Öffentlichkeit teilen, weil ich die erstmal für mich gerade entdecken will oder auch Bands.
Das ist mit mir, mit Restaurants so. Ich hab tolle Restaurants entdeckt und die richtig guten, die verrate ich nie, weil ich genau weiß, dann kommen da die ganzen Wichser an und nehmen mir mein Restaurant weg.
Du meinst deine ganzen Fans, die du seit Jahren...
Ja, meine ich, die Fans, die ich so sehr liebe und schätze. So, wir sind gleich wieder da, hört euch die Fidi und Bumsi Playlist an und dann sind wir gleich wieder dabei, fest und flauschig, am 14. April 2019.
Genau, und hier ist noch ein kleiner Filmtipp für euch.
Der deutsche Kinosommer 2019 wird heiß.
Konstantin Film und Bild Plus präsentieren den Sommerblockbuster des Jahres.
Elias M. Barek, Florian David Fitz, Christian Ulm, Moritz Bleibtreu, Wotan Wilke Möhring, Matthias Schweighöfer, Jan-Josef Liefers, Faria Dim, Lars Eidinger und natürlich, Til Schweiger. In einem Film von Florian von Sandusmark. 10 korrekte Typen. Diesen Sommer auch in deinem kleinen geilen Kino.
Fest und flauschig. Es ist Mitte April. Ich bin mit einem Sprung im Urlaub. Olli ist mit einem Sprung im Aschenbecher. Es wird wieder selbst gedreht. Oder was? Was machst du da?
Es wird selbst gedreht, weil ich keine Filterzigaretten mehr rauche. Ich rauche auch nur noch abends 2-3 selbstgedrehte. Ist ekelhaft, schmeckt nicht gut und bald ist es ganz vorbei. Jan, du hattest gerade totale tolle Gäste. Wir haben gerade im Off geredet. Ich muss dich jetzt direkt fragen, weil ich so neugierig bin. Herbert Grönemeyer war bei dir in der Sendung.
Ja, wir haben gestern eine große Doppelaufzeichnung gehabt. Das machen wir oft, wenn ich mal eine Woche frei machen möchte oder das Team kaputt ist. Dann machen wir 2 Sendungen in einer Woche. Dann haben wir nämlich eine Woche frei. So ist das, wenn man kein Werkkünstler ist wie du. Du machst ja Werke. Du machst ein Album und dann kannst du dich ein halbes Jahr zurücklehnen.
Geht so.
Dann kriegst du Geld von einer Plattenfirma und dann machst du Konzerte und dann ist Fun. Du knechtest dich 2 Monate lang, pausenlos, und dann kannst du dich entspannen, und ich knechte mich immer so ein bisschen, in der Woche, so 1-2 Stunden in der Woche, und dann, ich krieg kein Geld, wenn ich keine Sendung abliefere, du kriegst kein Geld, wenn du das Werk ablieferst, und es plätschert dann so rein. Das ist der große Unterschied. Und deswegen, um mal Pause zu machen als Sendungskünstler, macht man Doppelaufzeichnungen. Und gestern war wirklich ein absolutes Highlight. Sibylle Berg, unsere gemeinsame... Ich würde mich nicht anmaßen, Freundin zu sagen, aber eigentlich glaube ich schon.
Ich habe euch, glaube ich, vorgestellt damals, weißt du noch, da waren wir zusammen essen beim Asiaten und du musstest früher weg.
In diesem komischen beim Asiaten, ja, mit Katja Riemann war
mit dabei. Katja Riemann war dabei und noch ein paar andere Leute, und ich habe dich mitgenommen und habe euch zusammengeführt.
War das nicht sogar, nachdem wir über Katja Riemann so gelästert haben, und dann saßen wir da am Tisch und wussten beide nicht, wohin mit unseren Gefühlen, weil wir wussten, dass Katja Riemann uns eigentlich heimlich verachtet.
Nee, wir haben, ehrlich gesagt, war die ziemlich cool, Katja Riemann, muss man sagen. Wir haben unsere Witze drüber gemacht, weil sie damals diesen Auftritt hatte auf dem roten Sofa.
Weißt du? Bei Bettina Tietje. Genau. Und gesagt hat, ihre Freundin, ihre Tochter studiert Tanz.
Genau, und dann war doch noch, und dann haben die so ihre Jugend in dem Dorf gezeigt und haben alte Weggefährten interviewt.
Weiheleste, Entschuldigung mal, das ist kein Dorf, das ist die Metropole südlich von Bremen, das ist kein Dorf.
Und da ist sie total durchgedreht, was sie auch, dann meinte sie, ich finde das unmöglich, dass sie da hingehen und diese armen alten Leute irgendwie nach mir befragen.
Diese armen, einfachen Weiher, Lester.
Nicht umsonst bin ich da weggezogen. Dann hat sie nicht gesagt. Und dann haben wir sie getroffen. Und A, ist Katja Riemann eine ganz wunderbare Schauspielerin, ja, finde ich. Muss man wirklich sagen. Und Schauspieler sind spezielle Menschen. Und ich glaube, das muss man einfach so auch hinnehmen. Und ich sehe wahnsinnig gerne gute Filme mit Katja Riemann. Das muss ich sagen.
Diese Katja Riemann-Episode hast du so diplomatisch abgebunden. Da musst du aufpassen, dass du nicht demnächst in der ecuadorianischen Botschaft als Botschafter eingeladen wirst. Weil du so, das war so ganz schön die Falten ausgebügelt. Super.
Ja, aber ist ja auch so, Schauspieler sind auch echt schwierig. Es gibt zwei Arten von Schauspielern. Aber soll ich dir jetzt erzählen, Jan?
Ja, gerne. Was für zwei Arten von Schauspielern?
Es gibt einmal Schauspieler, die in ihrem Privatleben komplett unscheinbar sind und kaum eine Persönlichkeit besitzen. Die komplett ruhig sind. Was heißt, das klingt jetzt ein bisschen anmaßend, aber die sich sehr zurücknehmen können. Zum Beispiel,
die professionell sind, die wissen, dass die Schauspieler sind. Die sehr, auf der Bühne drehen sie auf.
Und auf der Bühne nehmen sie tatsächlich eine Rolle an. Und dann gibt es natürlich die anderen Schauspieler, die immer extrovertiert sind, die immer irgendwie noch in irgendeiner Rolle kleben oder auch einfach Schauspieler geworden sind, weil sie unheimlich viel rauszulassen haben. Die extrovertiert sind und die ganze Zeit am Brennen. Diese beiden Arten, es gibt bestimmt auch noch ganz andere Arten von Schauspielern, aber es gibt einmal die, von denen man manchmal denkt, ey, der ist ja privat ein bisschen dumm, klingt es, ist es aber nicht, sondern der ist einfach nicht so spannend wie in seinem Film, weil der einfach wirklich sich auch da wieder dann entleert vielleicht.
Til Schweiger ist zum Beispiel so einer, der dreht ja auf der Leinwand. Der ist ja privat so ganz zurückgenommen, ne? Der komplett quasi, das ist ja nur Rolle bei ihm, wenn er vor der Kamera steht, privat ganz bescheiden, ganz zurückhaltend, gar nicht so temperamentvoll, wie man denkt, hochintelligenter Typ, hochintelligent, wenn der den Mund aufmacht, dann staunen alle, der ist ja im Mensa-Club, der hat ja 180 IQ, glaubt man gar nicht.
Ey, das ist leider, ich will auch nicht immer über Til Schweiger rumlästern, aber diese Schnapsidee, seinen Erfolgsfilm nochmal mit amerikanischen Schauspielern neu in schlecht nochmal nachzudrehen und ich glaube sogar in Deutschland nachzudrehen und dann zu erwarten, dass man damit über einen großen Teich nochmal richtig punktet, das ist auch leider wirklich so eine richtige, völlig verrannte Idee. Und ich muss sagen, dass ich den wirklich jedem Erfolg gönne. Und Honig im Kopf habe ich sogar gesehen. Und ich fand den Film, mir war es zu pathetisch, aber nicht schlecht jetzt. Aber das nochmal mit Nick Nolte und Matt Dillon, keine Ahnung.
Ey, vor allem Nick Nolte, wo hat er den denn ausgebuddelt? Am ersten Wochenende waren in dieser Adaption seines Films 5000 Leute drin, am zweiten Wochenende nur noch 150 Zuschauer. Überhaupt, in ganz Deutschland, 150 Zuschauer.
Das ist ziemlich traurig.
Die Hälfte von denen haben sich wahrscheinlich im Kino verrannt oder waren einfach Obdachlose, die von so vom Starkregen überrascht wurden und schnell sich unterstellen wollen.
Ja, man muss aber sagen, dass sogar Michael Haneke mal der Versuchung unterlegen war und tatsächlich sowas gemacht hat. Nämlich seinen Film, wie hieß denn der nochmal, mit Ulrich Mühe auch. Jetzt hat er einmal einen Film gemacht, den hat er nochmal Funny Games hat er, glaube ich, nochmal mit Evan McGregor nachgedreht. Tatsächlich. Und das war auch nicht gut. Also, wenn ein Film, ein europäischer Film ein Hit ist, dann wollen die amerikanischen Studios gerne mal, ich glaube, bei Til Schweiger war es aber eher seine Idee, das gerne noch mal amerikanisch nachverfilmen.
Ich habe eh gedacht, bei diesem Til Schweiger-Projekt jetzt seinen Honig im Kopf-Film noch mal auf Englisch zu machen, dass das eigentlich vom Filmverleih oder vom ganzen Vertrieb so eine Wir-beruhigen-Til-Schweiger-Maßnahme war. Das ging gar nicht darum, dass da wirklich Zuschauer rein sollten, sondern das haben sie nur organisiert, damit Til Ruhe gibt.
Weil er das unbedingt machen will. Ja, dann machen wir das jetzt für Til.
Und die haben wahrscheinlich auch die Plakate so gehängt, dass er die immer sieht auf dem Weg vom Zuhause zum Büro. Ansonsten hingen die aber auch nirgendwo anders.
Ja, die haben genau den Weg zum Büro abgepflastert mit dem Poster. Das kann gut sein. Ja, das ist auch alles so.
Eigentlich wollten wir darüber reden, woher wir Sibylle Berg kennen und dass Sibylle Berg gestern zu Gast war. Und das war sowieso toll, zu erwarten toll. Das Buch, was seit Freitag im Handel ist, das heißt Grime Brainfuck. Es fühlt sich schon an wie ein gutes Buch.
Ich habe schon über 100 Seiten gelesen.
Ich finde es
ziemlich gut. Es ist eine sehr düstere, Zukunftsvision, die sie da gerade beschreibt. Und es zieht einen sehr runter. Viele Sachen, muss man aber sagen, fühlt man die ganze Zeit schon gerade so. Sie schafft es wirklich, ein Zeitgefühl einzufangen. Ich habe mit ihr über das Buch schon geredet und ich fand es am Anfang ein bisschen merkwürdig, dass eine 8-jährige Person in dem Buch schon so weit ist, so antikapitalistisch denkt. Aber im Grunde ist das auch einfach nur eine Kunsthandlung. Und wenn man das irgendwann geklickt hat, dann hat man ein richtig fantastisches Buch. Und ich freue mich auf die nächsten 400 Seiten, die noch vor mir liegen.
Und sprachlich ist das wirklich, das macht einfach Spaß, das zu lesen.
Ja, es ist eine schöne Gratwanderung zwischen manchmal einfach auch ziemlich auf die 12 tatsächlich und harte Wörter und dann teilweise auch wirklich wahnsinnig, wahnsinnig schlaue Beobachtungen und wahnsinnig schlaue Sätze. Sie beherrscht wirklich ganz toll so eine Gratwanderung. Und kauft euch das Buch, das können wir richtig mal kurz sagen.
Ja, Grime Brainfuck heißt das Buch von Sibylle Berg.
Grimm, oder?
Grime. Also sie sagte Grime und hat sie mir auch erklärt, eine Subform des englischen Raps, der aus Londoner Vororten kommt und heißt Grime. Ich war in einem Theaterstück von Sibylle, nur mal kurz zur Sprache, und das, was ich wirklich faszinierend finde, Ersan Montag hat das inszeniert, das war in Köln, und da hat sie mich eingeladen, hat mir das angeguckt, und es ist wirklich vor allem sprachlich überwältigend, dass du dann manchmal schnallst du gar nichts, und manchmal fängt sie dich auf so einer Ebene ein, wie Literatur dich sonst nicht einfängt oder Sprache dich sonst einfängt. Da denkst du, die spricht in meinen Kopf rein, weißt du?
Ja, und ich finde tatsächlich ist es auch so gut, dass ich auch teilweise nicht immer ihrer Meinung bin oder manche Sachen, also trotzdem mich irgendwie immer mitreißt, was sie schreibt. Und das ist das Schöne, sie ist ein streitbarer Charakter. Sie ist wirklich eine tolle Schriftstellerin, das kann man mal kurz sagen.
So. Ja, und sie riecht wahnsinnig gut, ist ein toller Mensch. So, gestern war sie Sibylle Berg da. Und jetzt pass auf, doppelte Aufzeichnung. Und dann hatte ich gestern das Glück, dass als Sibylle Bergs Sendung vorbei war, ich mich kurz umgezogen habe, und dann kam Herbert Grönemeyer.
Wie geil, oh Mann, ich bin...
Eigentlich hatte der schon einen Auftritt. Anfang des Jahres, den musste er kurzfristig absagen wegen Krankheit. Hat sich auch total, was glaube ich, das zeichnet aber auch eben so einen Star wie Herbert Grönemeyer aus, hat sich total nett persönlich entschuldigt damals, weil er so kurzfristig abgesagt hat. Hat versprochen, er kommt wieder, kam dann wieder, war bester Laune, hat den Berliner Kneipenchor mitgebracht, hat mit dem Orchester gespielt, war wirklich hinter den Kulissen wahnsinnig toll, und ich habe dann den ganzen Abend gedacht, ich war wirklich so ein bisschen gerührt, weil ich dachte, Wahnsinn, das ist, Herbert Grönemeyer ist wirklich so, der ist ja wirklich so.
Ja, der ist ein geiler Typ.
Du redest mit dem, das ist wirklich ein guter Typ. Und wenn ich eines Tages mit 62, der ist nämlich 62 Jahre alt, wird, ich glaube, in ein paar Tagen 63, wenn ich in dem Alter immer noch im Showgeschäft abhänge, dann möchte ich auch so die Welt und so gelassen auf die Welt blicken wie Herbert Grönemeyer und vor allem so viel vorzuweisen haben. Der hat angefangen, seinen Durchbruch hatte der mit Mitte 20. Mit Mitte 20 hat der Bochum gemacht.
Ende 20,
Bochum,
schon ein bisschen.
Das war
schon
1984. Mhm. Das ist noch nicht so lange her.
Ist noch nicht so lange her. Ich erinnere mich genau daran. Und das muss man sagen, er hatte schon 4 Alben vorher gemacht, die alle kein Erfolg waren. Und mit dem 5. Album ist es dann richtig mit Bochum richtig losgegangen. Gemischte Gefühle, total egal. Und die 1 und 2, die waren beide nicht so richtig berauschend. Und man hat ihm damals noch Zeit gegeben. Und danach kamen kamen die großen 3 Platten, Bochum, dann kam Sprünge und dann kam Ö. Mit was soll das?
Oh. Was soll das?
Pyjama liegt in meinem Bett. Oh. Genau. Ich liebe den so sehr. Und ich war neulich bei unserer lieben Kollegin Paulina Roginski im Podcast.
Grüße, liebe
ganz
Grüße.
Ganz liebe Grüße. Und da habe ich auch erzählt, ich habe eigentlich wenig Wünsche, aber für Herbert Grönemeyer noch mal ein Lied schreiben oder mit dem was machen, würde ich schon gerne. Ich bin überhaupt nicht der Typ, der jemals den aufdrängen würde. Ich würde mich noch nicht mal trauen zu fragen. Aber manche Wünsche gehen nicht in Erfüllung, aber es ist schön, wenn man sie noch hat. Ich finde ihn einfach am Ende von allen Sachen, wo ich Fan war, egal ob es Metal, Hardcore war, Herbert Grönemeyer ist geblieben. Den finde ich immer noch gut, Mann. Und auch wenn 2, 3 Platten zwischendurch mal nicht so gut waren. Ein integrer Typ.
Ja, also wirklich, das war auf jeden Fall ein ganz tolles, die Sendung, die wir aufgezeichnet haben als zweites, läuft an diesem Donnerstag. Mhm. Also die ist noch gar nicht erschienen, die kommt erst am Donnerstag raus. Und es gibt wirklich wenige Künstler, die ich dann bitte, mir ein Autogramm zu geben. Und es waren 2 Künstler gestern in der Sendung. Sibylle hat mir ins Buch eine Widmung reingeschrieben. Herbert Grönemeyer hat mir eine Platte signiert.
Ja,
und freue ich mich drüber.
Warum auch nicht? Das ist ja das Beste. Da kann man ja auch nochmal Fan sein. Und es ist ja auch überhaupt schön, wenn man das Gefühl nochmal hat, dass man sich für jemanden, dass man sich so freut und so. Wo wir gerade bei Grönemeyer sind, fällt mir ein, ich habe dieses Video so nachvollziehen können, wie er über den Kölner Flughafen läuft und irgendjemand ihn fotografieren will, so ein Paparazzi, und er dreht so durch und schubst ihn so weg. Und er war da einfach als Privatmensch, weil ich glaube, der will auch wirklich einfach Privatmensch sein. Und ich konnte das Gefühl so nachvollziehen, als er da so genervt war. Und jetzt hatte ich vor ein paar Tagen mal so eine schlaflose Nacht, und da habe ich mir auf YouTube, was man so macht, destruktive Videos angeguckt. Celebrities in front of Paparazzis freaking out. Mhm, und dann muss ich sagen, ich guck mir sowas nicht so häufig an. Paparazzis sind wirklich so ein bisschen so der Stachel, so Endzeitmenschen im Stachel der Gesellschaft. Weil diese ganzen Typen, in Amerika ist es ja noch viel schlimmer, und da gibt es wirklich schlimme Szenen von so 20 Leuten, die irgendwie eine Schauspielerin mit einem Baby auf dem Arm ungefragt fotografieren und so. Das sind ja alles negative, destruktive Typen, die auch alle neidisch sind. Und vielleicht ist das der Payback für diesen Star-Kult, den es in Amerika noch gibt, wo es so Stars gibt, die so riesengroß sind. Und da gibt es jetzt, weil diese Paparazzis, denen ist das scheißegal mit dem Foto. Die wollen ein schlechtes Gefühl hinterlassen. Das sind meistens düstere Typen. Hast du dir so, ja. Du kennst diese Videos auch, ne?
Ja, und ich war, das gibt diese Art von, wir haben da glaube ich auch schon mal drüber geredet.
Das sind so Endzeitmenschen in Alltagskleidung.
Einige Fotografen haben eine absolute Schamlosigkeit, und für die bist du einfach nur abzuschießendes Objekt. Und das ist nicht nur, wenn du, also Paparazzi, habe ich jetzt nicht so wahnsinnig viele Erfahrungen mit.
Ja.
gemacht, weil ich, aber zum Beispiel auch bei Preisverleihungen, da wirst du von Leuten, wo du weißt, die sind bestimmt auch im zweiten Leben Paparazzi, manchmal so angeschrien und so behandelt wie ein Objekt in einer Datenbank, das ist wirklich echt widerwärtig. Und wenn diese Typen dir gerade in anderen Ländern, und da müssen wir echt mal sagen, zum Glück leben wir in Deutschland, weil wir haben eine Kultur, die sehr auf Privatheit achtet und hier sind eben prominente Leute nicht vogelfrei. Du kannst nicht einfach Leute abschießen und das Bild dann verkaufen. In Frankreich ist es total krass. Also wer mal an der Côte d'Azur war oder sowas, der kennt da diese Typen mit den Teleobjektiven, die am Strand hin und her tigern, in der Hoffnung, dass sie Heidi Klum und Seal sehen oder noch irgendwelche bekannteren Leute. Und in Deutschland ist das nicht so. Und diese Geschichte von Herbert Grönemeyer, ich glaube, das war, so wie ich das richtig verstanden habe, das waren zwei Paparazzi-Teams. Eins hat quasi ihn provoziert und das andere hat darauf gewartet, dass es fotografieren kann, wie Herbert Grönemeyer sich zur Wehr setzt, um seine Familie zu verteidigen.
So weit gehen die schon, ne?
Und dann haben die sich wohl ich glaube, das war wirklich so, ich habe das in der Zeitung gelesen, weil es gab noch einen Strafprozess. Der ist nicht nur zivilrechtlich gegen die vorgegangen, sondern auch ein Strafprozess. Also der Staat hat diese beiden Paparazzi angeklagt, weil die sich wohl nach diesem Ding mit Herbert Grönemeyer gegenseitig die Fresse poliert haben, um anzugeben, dass sie von dem verprügelt wurden.
Wirklich?
Und dann haben die herausgefunden mit irgendwelchen Forensikern, dass das totale Bullshit war, dass es einfach sich die Verletzung selbst hinzugefügt haben. Und das haben die dann wohl irgendwie so halb gestanden und dann wurden die beide, obwohl die Staatsanwaltschaft 8 Monate Haft auf Bewährung gefordert hat, vom Gericht zu 1 Jahr Haft auf Bewährung verurteilt. Also das Gericht hat nochmal was obendrauf gelegt, weil die so unseriös waren. Und das fand ich schon bemerkenswert. Da wurde echt ein Exempel statuiert und die Privatsphäre geschützt. Und in solchen Fällen übrigens, das gilt dann nicht nur für Prominente, sondern für Prominente im Speziellen, also quasi, da sind die Prominenten der Grenzfall und alle anderen Leute, die nicht prominent sind, haben durch solche Urteile den viel größeren Schutz und können sich sicher sein, dass sie nicht von irgendwelchen Wichsern auf der Straße abgeschossen werden dürfen oder provoziert werden dürfen oder in solche Sachen verwickelt werden dürfen, weil Prominente da irgendwelche Verfahren für die...
Ja, aber in Amerika ist es deutlich härter. Es gibt eine sehr bemerkenswerte Aufnahme, wo Miley Cyrus zu so einem Paparazzi an den Wagen geht, sich direkt vor ihm stellt und zu dem meint, ey, wie lange willst du hier noch stehen? Ist das alles, was du für dein Leben machst? Fotos von anderen Leuten, weißt du was? Du machst andere Leute schlecht. Das ist kein gutes Leben, was du gerade führst. Du selber führst ein Scheißleben und gibst mir ein Scheißgefühl. Und die macht den so cool fertig, dass ich danach dachte, das ist doch eine ziemlich kluge Person, weil die sagt, mach das so smart und sagt ihm das. Und er sitzt da auch nur im Auto und macht noch Ja, aber das ist wirklich, ich fand das so schockierend, das zu sehen. Aber vielleicht ist das auch ein bisschen wirklich der Payback für diesen ganzen Star-Kult. Letzte Woche lief die Michael Jackson Doku auch übrigens bei ProSieben. Du hast doch was gepostet, da haben sich bestimmt auch viele drüber gefreut.
Ja, ich hab einfach nur gesagt, guckt euch die Doku an, wir haben darüber geredet und wir haben gesagt, am 6. April läuft sie und ich habe am Abend, weil wir es im Podcast vergessen haben, darauf hinzuweisen und dann habe ich gedacht, am Abend mache ich es noch kurz bei Twitter und darunter entbrannte ein absoluter Edit-War, ein Kommentar-War, muss man es ja nennen, Leuten, es gab sogar eine Demonstration von dem ProSieben-Gebäude in Unterföhring von Michael Jackson-Fans.
Da frage ich mich dann aber auch, was für Leute das sind, die wirklich Zeit haben, im Jahre 2019 so für die Rechte von Michael Jackson einzustehen, nachdem der 20 Jahre Kinder auf seine Ranch eingelassen haben und so viele Sachen. Ja, ich weiß auch, es gibt komische Zeitdifferenzen in der Doku und der eine Typ ist ein merkwürdiger Typ, aber trotzdem, so detailreich, wie das alles da beschrieben wird und so, ich werde meine Zweifel nicht wieder loslassen und Leute, die jetzt so stark für Michael Jackson kämpfen, also die kann ich auch nicht so richtig ernst nehmen. Ich werde auch immer wieder von Leuten gebeten, wir sollten das Thema mehr noch aufnehmen und wir müssen hier, aber wir sind hier wirklich nicht die Michael Jackson-Beurteiler. Wir können nur unsere Gefühle zu diesem ganzen Thema zum Ausdruck bringen und sagen, was wir davon halten. Und jeder sollte seine eigene Meinung bilden, finde ich.
Ich habe nach unserem kleinen Ausflug in die Welt der Schottervorgärten von vor zwei Wochen, das ist tatsächlich total explodiert. Offenbar ist das ein Riesenthema so in deutschen Kommunen oder in deutschen Gemeinden. Da wurde jetzt bei irgendeinem Städtetag, glaube ich, oder so, zumindest bundesweit wurde diskutiert darüber, ob man diese Schottergärten verbieten soll. Ich behaupte einfach mal, weil die unseren Podcast gehört haben hier bei Spotify und da haben sich alle Bürgermeister gesagt, komm, stimmt, finden wir auch hässlich. Gabionen und diese ganze Scheiße, das soll wieder weichen dem Grünen, dass die Bienen dann bestäuben können und die Natur soll zurückkehren. Und es gibt, das haben mir einige Leute geschrieben, ein sehr schönes Stück von Dietmar Wischmeier über Gabionen, das gibt es auch bei Spotify, wo Dietmar Wischmeier, der ohnehin, also diese ganzen Texte, die Dietmar Wischmeier in, ich denke, ich immer, wenn ich ihn höre, wenn er irgendwo was vorliest und Publikum lacht im Hintergrund, denke ich immer an so niedersächsische Kultur-Kabarett-Scheunen, wo der, glaube ich, auch die meiste Zeit verbringt. Der wohnt ja auf dem Land schreibt dann da seine Texte, fährt Träger, beackert ein Feld und ab und zu ist er bei der Heute-Show zu sehen.
Klingt nach einem guten Leben. Klingt nach einem guten Leben.
Ist einer der großen deutschen Komiker. Also ganz ehrlich, Dietmar Wischmeier ist wirklich ein absoluter genialer, wirklich, also ein Komiker, den ich seit 30 Jahren super finde. Der bei Frühstücksradio mega und bis heute höre ich mir das gerne an. Und er hat ein ganz schönes Stück über Gabionen. Das suche ich mal raus und tue es auf die Fidi und Bumsi Playlist, weil es wirklich sehr lustig ist und nochmal zusammenfasst, was wir über Gabionen besprochen haben. Und der Mann, der Gärten des Grauens macht bei Instagram und bei Facebook, hat sich bei uns bedankt. Ulf Soltau heißt er. Ich grüße an dieser Stelle lieb zurück. Immer weitermachen mit dem Fotografieren und denunzieren dieser hässlichen Vorgärten, das macht die Welt irgendwie besser oder zumindest lustiger, dass man sieht, wie peinlich das ist. Wer überhaupt auf die Idee kommt, sich diesen Vorgarten mit Schotter zuzukippen.
Wahnsinnig hässlich, unfassbar hässlich.
Und diese komischen Drahtgitterzäune, wo man auch so Plastik reinflechten kann, wann sind die eigentlich in Mode gekommen? Kommen die aus dem Gefängnisbau oder wo kommen die her? Die man so in 4 Meter, aber auch in 50 Zentimeter kaufen kann. Kennst du die?
Ja, kenne ich. Finde ich auch wahnsinnig hässlich. Aber das Gartenbau ist sowieso echt große Geschmackssache. Am Garten eines Mannes oder einer Frau erkennst du, wie die drauf sind.
So. Ja, zeige mir deinen Garten, sag dir, wer du bist. So,
ich pack noch was auf die Liste. Jan, mir hat ein Fan eine ganz schöne Idee für die großen 5 gegeben.
Das wäre, ja, was denn?
Die großen 5 Geldscheingesichter. Und zwar keine Politiker. Welche Gesichter meinst du, würden die Geldscheine schöner machen?
Das ist eine gute Idee.
Die großen 5 Geldscheingesichter. Ich finde, wir machen eine kleine Pause. Jeder nimmt sich einen Stift und einen Zettel und wir machen die großen. Vielen Dank auch überhaupt an alle Leute, die uns, die mir Musiktipps geben oder mich verbessern, wenn ich hier Bullshit rede oder so eine guten Ideen rausbringen. Wir machen heute die großen 5 Geldscheingesichter. Und ich finde das ziemlich gut.
Sehr gute Idee und wir haben auf der Liste noch ein bisschen Nachklapp. Also ich möchte noch 2, 3 E-Mails vorlesen am Ende der Sendung von Leuten, die geschrieben haben. Bleibt dran, das lohnt sich sehr, weil es toller Input ist und das rührt einen dann. Also, dann müssen wir ganz kurz vielleicht nochmal einen Ausflug in die Berliner Wohnungsszene machen und über das Thema Enteignung zumindest kurz sprechen. Wir sind ja beide Vermieter, du bist auch Vermieter, wir sind beide Immobilienbesitzer.
Großbesitzer, ja.
Riesen viele Immobilien und mehr dann gleich, nach einem kurzen Päuschen. Bei mir ist es nur Dietmar Wischmeier und bei dir, was machst du auf die Liste?
Billy Joel mal wieder und zwar ein Song von einer seiner ersten Platten und zwar von der Platte Turnstiles, den Song Summer Highland Falls. Meiner Meinung nach vielleicht der beste Song, den Billy Joel je geschrieben hat.
Ey, dann mache ich aber auch noch was von Billy Joel drauf. Und
aber
zwar
das
Honesty.
Ist doch der geilste Song schon von Billy Joel, den ich draufgepackt habe.
Ja, aber ich mache einfach einen für die volkstümlichen Billy Joel-Fans. Ich bin ja mehr so ein Popper. Hm? Würde ich Billy Joel und Honesty auf die Liste tun.
Honesty. Sehr, sehr schön. Okay, bis gleich.
Bis gleich.
Back in the game. Bis gleich.
Bei Fest und Flauschig.
Fest und Flauschig mit Böhmchen und Lollo.
Ihr seid gerade im Bett und habt euch einen Smoothie gemacht oder einen Kaffee, eure Liebste und ihr kuschelt gerade ein bisschen. Ihr hört Fest und Flauschig. Ist es ein schöner Sonntagabend oder Nachmittag oder ist es Montag? Ihr seid gerade in der S-Bahn. Neben euch irgendwelche Penner, die euch nerven und dumm rumgucken.
Es wird viel gehustet oder so.
Ganz egal, wo ihr gerade seid. Wir sind an eurer Seite. Wir sind in eurem Ohr. Hier ist Fest und Flauschig mit Janni und Olli.
Guck mal hier mit der Zunge. Schön im Ohr drin. Das ist übrigens, Podcasts sind ein Medium, das kaum ein Medium, ist näher am Menschen, im Menschen drin.
Wir sind in eurem Kopf gerade.
Wir sind richtig in euch drin, ganz tief rein. Hey, little one. Wenn man ganz nah ans Mikrofon rangeht. Pass mal auf, ich mach mal ganz nah.
Ganz nah, geh mal ganz nah.
Hi. Na.
Leg dich mal hin.
Du Süße.
Na, du Süßer. Du Süßer.
Richtig in deinem Kopf drin sind wir jetzt.
Er ist in deinem Kopf drin. Du gehst heute Abend noch schön. Hör mal. Heute Abend überweist du mir noch Geld auf dein Konto.
Das kann wirklich nur ein Podcast. Dieses Gefühl, dass man sich wirklich übergeben möchte an dem Ort, an dem man sich gerade auffällt, wenn man das hört. So, was wolltest du sagen? Du hast noch Trödeltime, willst du mal ganz kurz machen?
Genau, eben? Jan, ich wollte mal ganz kurz was. Wir haben eine tolle Community und es wird mal wieder Zeit für eine ganz kleine Rubrik, bevor die große Rubrik kommt. Ich werde mich unsere Community was fragen. Ich suche ein Buch. Und es wird Zeit für
Trödeltime mit Jan und Olli. Schnacken, stöbern, suchen, finden, tauschen, verkaufen. Community, Gemeinschaft, Tee trinken, kennenlernen. Ja. Trödeltime.
Trödeltime mit, ach Olli, das lange nicht mehr gehört. Was suchst du denn für ein Buch?
Ich suche ein Buch von Robert Anton Wilson. Der hat mal ein Buch rausgebracht beim 2001 Verlag und das Buch heißt Die neue Inquisition. Robert Anton Wilson hat damals, in den 90ern war ich ziemlicher Science-Fiction-Freak, als ich noch viel gekifft habe. Und da gibt es Illuminatus, diese Buchreihe oder Schrödingers Katze von ihm. Es geht um andere Welten, es geht um die Freimaurer. Es ist eigentlich der komplette Wahnsinn. Aber dieses eine Buch, Die neue Inquisition, die handelt davon, wie man die Willensstärke eines Menschen verändern kann. Und er hat zum Beispiel erzählt von einer Situation in Vietnam, da wurde jemand hypnotisiert, ein Soldat von einem anderen. Und dann hat er ihm eine brennende Zigarette und eine leere Patrone gezeigt. Und er meinte zu ihm, siehst du die Patrone? Und hat ihm die Zigarette gezeigt. Und meinte, siehst du die Zigarette? Und hat ihm die Patrone gezeigt. Und er meinte, ja. Und dann hat er die Zigarette an seinem Arm ausgedrückt und es ist nichts passiert. Und dann hat er die Patrone genommen und seinem Arm ausgedrückt und die Haut errötete sich, obwohl es die kalte alte Patrone war. Und er hat geschrien und meinte, es tut weh. Der hat es tatsächlich geschafft und all so eine verrückten Sachen sind in dem Buch drin. Und das Buch heißt Die neue Inquisition. Wenn ihr das habt, schreibt doch an post@ollischulz.com oder so. Ich würde es natürlich auch bezahlen. Ich suche dieses Buch schon so lange. Falls ihr auch Robert Anton Wilson Fans seid und dieses Buch damals auf Verdacht zweimal gekauft habt, würde ich mich wahnsinnig drüber freuen.
Wieso kauft man ein Buch auf Verdacht zweimal?
Es gibt ein paar CDs von Bonnie Prince Billy oder anderen Künstlern, die habe ich 2-3 Mal. Auch das Album Nebraska von Bruce Springsteen aus Angst, dass ich es mal verliere oder es wird nicht mehr hergestellt. Ich bin neurotisch. Auch das Album I See a Darkness von Bonnie Prince Billy, eins meiner Lieblingsalben, das habe ich 3-mal als CD
und 2-mal als Vinyl. Das mache ich mit Klopapier und Küchenschwämmen.
Und Unterhosen.
Und mit Staubsaugerbeuteln. Apropos Unterhosen, ich muss mir einen Satz Unterhosen kaufen. Kennst du das, wenn man so Unterhosenchargen irgendwann verschlissen hat und man fasst immer in eine Unterhose nach der anderen rein und die Bündchen reißen ein oder sowas, dann weiß man, es sind wieder 10 Jahre um. Man muss mal wieder zu H&M laufen.
Ey, und ich habe tatsächlich gestern eine Unterhose angehabt, die begleitet mich seit den 90ern. So eine schwarze Stoffunterhose, wo das Bündchen ausgeleiert ist. Alle anderen waren leer.
Die begleitet mich seit den 90ern.
Ja, die hat alles mitgemacht und durchgemacht.
Im wahrsten Sinne des Wortes.
Wirklich. Ich habe eine richtig alte Unterhose angehabt gestern. Ja, aber inzwischen habe ich, und es gibt, an den Unterhosen erkennst du, in welcher Phase des Lebens du dich gerade befunden hast. Bist du ein Boxershort-Typ oder liegen die Eier in so einem Ding drin? Oder mit Einlage?
Also, nee, ich habe irgendwann angefangen, Boxershort zu tragen und ich finde diese komischen Einlagedinger finde ich irgendwie scheiße.
Aber wenn du nicht, dann hängen die Eier irgendwann richtig weit nach unten. Da gucken die unten aus dem Hosenbund raus.
Bei mir hängt überhaupt nichts. Das ist alles ganz, ganz straff. Muskulöser. Sehniger.
Ein sehniges Ei.
Honigmelon, großes Muskelpaket.
Das liegt daran, dass du immer zum Workout gehst da unten.
Ja, beim McKinsey. Nee, nicht McKinsey, sondern Kieser.
Kieser-Hundentraining.
Ich habe gerade McFit und Kieser-Training verwechselt und zusammengemischt und habe daraus McKinsey gemacht. Würde man sich auch nicht wundern, wenn es ein McKinsey-Fitnessstudio gibt. Gibt's wahrscheinlich sogar.
Gibt's wahrscheinlich.
Wie halten sich McKinsey-Mitarbeiter fit? Muskelrationalisierung. Die haben einen Fitnessberater. Oder McKinsey McFit haben die vielleicht. So ein extra McKinsey McFit.
McKinsey McFit.
Stell dir mal vor, du hast im McKinsey ein McFit drin. Und kriegst, wenn du Hunger hast, ist da noch so ein McDonalds-Schalter. Wo man das nur isotonisches. McKinsey McFit McDonalds. Der McKinsey McFit McDonalds.
Das 3-mal hintereinander. Könnte was für Max Gold werden. Max Gold hat einen schönen Satz gesagt, habe ich neulich.
Max Gold hat ein Interview gegeben, ich glaube in der österreichischen Zeitung. Der soll aufhören, das war doch das Große an dem, dass er immer keine Interviews gegeben hat.
Das Große ist an dem, dass er bei 30 Jahren fantastische Arbeit abliefert. Aber er hat gesagt, Alltag ist die Abwesenheit von Weltkriegen und Verliebtsein. Finde ich passt sehr schön. Das ist ein schöner Satz.
Das stimmt.
Guter Satz.
So, wir kommen zur großen Rubrik, die wir seit vielen Wochen
die
nicht mehr
ihr
gemacht
da draußen
haben.
So liebt und die ihr wieder haben wollt. Und vielen Dank für eure kreativen ganzen Impulse. Heute gibt's die großen 5 Geldscheingesichter, weil eine Sache stimmt, Geld ist nicht mehr up to date, die meisten zahlen mit Karte. Wie schieben wir den Geldschein wieder nach vorne? Den großen 1000-Markschein damals hatte ich einmal als Kind in der Hand, das war das aufregendste Gefühl meines Lebens.
Ja. Oder ein 100-Markschein.
Der war so groß, da kannst du eine ganze Familie drin einwickeln.
Und was war drauf auf dem 1000-Mark-Schein?
So ein Typ mit Locken.
Nicht die Gebrüder Grimm?
Ja, ist das einer der Gebrüder Grimm? Oder
nein,
beide?
Guck mal, verschiedene D-Mark-Generationen. Auf dem alten war so ein Typ mit Locken drauf, auf dem alten braun, der auch bei Stonk noch zu sehen war. Aber auf dem neuen 1000-Mark-Schein waren die Gebrüder Grimm drauf.
Wirklich?
Ja.
Aber hatten die nicht auch Locken?
Ja, die hatten auch Locken, aber es waren zwei Leute bei den, waren auf dem 1000-Mark-Schein drauf. Früher. Auf dem letzten 1000-Mark-Schein. Bevor 2001 der Euro kam. Das hier sind die großen fünf.
Die großen fünf. Definiert von Böhmermann und Schulz.
Heute die großen fünf Geldscheingesichter. Das ist eine sehr schöne Idee. Von wem kommt die Idee eigentlich?
Von einem Zuhörer, einem männlichen Zuhörer, dessen Namen ich vergessen habe gerade, weil der müsste ich jetzt wieder in meinem Instagram-Account rumsuchen.
Wir wollen es nicht übertreiben mit der Recherche.
Wir wollen es nicht übertreiben, aber ihr da draußen, ihr wisst genau, wer gemeint ist. Und wir sind nicht so eine Fankult-Sendung. Ihr könnt das jetzt gerne auf Spotify oder so, auf Twitter oder so schreiben, dass ihr das, wir danken euch dafür. Die großen fünf Geldscheingesichter. Wir machen den 5-Euro-Schein, wir machen den 10-Euro-Schein, den 20, den 50 und den 100-Euro-Schein, ja?
Nee, lass uns bitte mal den 5er, 10er, 50er, 100er, 500er.
So. Ach, 500er auch. 10, also.
Ja, 500 ist der größte und der 5er ist der kleinste.
5er, 10er, 20, 50, 100 und 500. Dann machen wir die großen 6 heute.
Nee, ich finde Geldscheine mit einer 2 vorne, die zählen nicht. Das ist eine Scheißidee, gab's früher auch nicht.
Der 20, doch ein 20-Mark-Schein gab's früher.
Stimmt, der grüne, der 20, ja gut. Aber ich finde, da bin ich Neurotiker. 5er, 10er, 50er, 100er.
Der 5er ist weg. 5-Mark-Schein gab's früher nicht.
Doch, gab's.
Ja? Ein Heiermann.
Ja, klar gab's einen 5-Mark-Schein. Die waren sehr, sehr selten. Sehr, sehr selten.
Die waren aber auch nicht so geil wie so ein Heiermann. Wie so ein, egal. Fumps, die lassen wir weg. Wir machen, fangen bei
5er, 10er, 50er, 100er, 500er.
Nee, 10er, 20er, 50er, 100er, 500er.
Nein! Nein! Nicht den 20. Ja, macht jeder für sich. Jeder macht für sich.
Der 20 kommt weg.
Bei dir auf, wir fangen an von Platz 5 bis Platz 1 ganz einfach und jeder kann selbst entscheiden, was sein Lieblingsgeldschein ist. So machen wir das.
Auf Platz 5 bei mir der 5-Euro-Schein mit dem Gesicht von Bushido. Das wäre nämlich eine Schmach für immer, weil er ist ein Großgangster. Er ist jemand, und wenn er nur auf den 5-Euro-Schein kommt, das würde ihn für ewig in seine, das würde ihn zurückbringen, da wo er hingehört. Ein 5-Euro-Schein ist ein Bushido-Gesicht für dich.
Ich habe mir ehrlich gesagt den Bushido aufgespart als Gag, eigentlich sollte ich ihn auf Platz 4 machen. Ich mache ihn jetzt auch beim, wirklich, bei mir ist Bushido auch auf Platz 5, aber nicht auf dem 5-Euro-Schein, sondern auf dem 31er-Schein.
Ja, und aber weißt du, das Gute ist ja, er kann nichts dagegen sagen, weil einerseits ist es auch ein Zeichen der Integration. Weil er hat auch einen Bambi gekriegt und wenn auf dem 5-Euro-Schein ist, kann er nichts sagen. Bei mir auf dem 5-Euro-Schein.
Bei mir auf dem 31-Euro-Schein. Und alle müssen dann immer so kommen, weil er snitcht nämlich bei den Bullen und deswegen ist er auf dem 31er. Das ist mein Bushido-Gag gewesen. Aber Bushido muss eigentlich, der ist die große Integrationsfigur der 90er, Nuller und 10er Jahre. Ohne Bushido auf dem Geldschein ist Deutschland nicht ernst zu nehmen, ganz ehrlich.
Ja, bei mir auf Platz 4 oder sagen wir auf einen 10-Euro-Schein. Bei mir auf einen 10-Euro-Schein Klaus Meine von den Scorpions. Und zwar ein Bild von ihm in den früheren Jahren mit Locken. Er hat die Mauer niedergesungen, ist eine wichtige Integrationsversuch, war ein großer Star, auch
hat
im
Hannover
Ausland.
Groß gemacht und hat auch wieder hat klein Hannover, gemacht hinterher. Ja.
Meiner Meinung nach gehört er eindeutig auf den 10er. Klaus Meiner ist mein 10-Euro-Gesicht.
Da ist das Problem, Stichwort Werbung. Hat er die Kangol-Kappe auf mit dem Känguru drauf oder wird das in letzter Sekunde von
der... Von 84, das Cover von der Live-Platte, Live, Worldwide Live, wo er noch Locken hat und die Haare noch nicht ausfallen. Das ist das. Da sieht das so ein bisschen auch aus wie der 1000-Mark-Schein eigentlich.
Ist aber ist dann, sieht man nicht noch im Anschnitt den Gitarrenspieler, wie heißt der nochmal?
Rudolf Schenker.
Ja, Rudolf Schenker im Anschnitt mit so einem Gitarrenhals noch mit drin. Als Zeichen dafür, dass Klaus natürlich ohne seine Band nie was geworden wäre. Also die Scorpions sind schon wichtig und Rudolf Schenker auch.
Im Schatten ist Rudolf Schenker drin. Auf dem 10er Klaus Meine vorne, hinten links noch Rudolf Schenker.
Okay, bei mir auf Platz 4 ist der 5er, ein 5-Euro-Schein. Und zwar ist es ist eine Politikerin, aber eigentlich ist sie auch Instagram-Star. Sie wird nämlich, sie hat es irgendwie geschafft, in irgendeinem Ausschuss zu sitzen. Und am Ende einigt man sich nach einem elendig langen Brainstorming darauf, weil die Diskussion festgefahren ist, dass einfach das Bild von ihr draufkommt. Es handelt sich um Digitalstaatsministerin Dorothee Bär, die diese Woche mit einem Latexkleid beim Deutschen Computerspielepreis aufgelaufen ist.
Habe ich gesehen.
Mega geil. Und die ist einfach weniger Politikerin als vielmehr so ein Deutschlandgesicht. Die steht für Franken, steht auf eine Art für Bayern, steht für eine konservative Politikerin, die aber auch Sexappeal hat.
Und die auch selbstbewusst ist.
Selbstbewusst ist. Und die muss auf einen 5-Euro-Schein. Und viele ihrer Parteigenossen, die Kollegen, die sagen, die schlecht machen wollen, sagen, ja, sie kriegt bloß den 5er. Aber Dorothee Bär weiß, der 5er ist der Schein, der überall in jeder Kinderspardose ist. Den haben die meisten in der Hand. Das ist der Schein, der am meisten rumgegeben wird. Mit dem Schein wird die bekannt. Das
Der wird so rumgegeben wie früher die Dore Tobea pass auf, Platz 3 bei mir.
Ist auf mein Platz 4 Dore Tobea auf dem 5-Euro-Schein. Und richtig kunterbunt. Und auf der Rückseite, wenn man den dreht, sind noch so lustige so Rip-Offs von original Disney-Comic-Figuren, aber so leicht verändert, dass man keine Probleme mit Disney bekommt. Weil das wünscht sich Dore Tobea auch, um auch Kinder anzusprechen. Das ist der Volksschein, der 5-Euro-Schein. Über Bild promotet. Und mit einer riesigen Enthüllung in Frankfurt, wo dann so ein riesiges Tuch von dem 5-Euro-Schein runtergezogen wird und so.
Von Neo Rauch gemalt, aber auch Leipziger Schule.
Ja, genau.
Auf Platz 3 bei mir, auch eine solide, der 20-Mark-Schein mit einem soliden Gesicht, Steffi Graf. Lebt zwar nicht mehr in Deutschland, es steht für Deutschland, steht für solide, steht für dreimal Wimbledon, steht für keine Entgleisung. Das 20-Euro-Gesicht ist für mich Steffi
und,
Graf. Aber,
und statt der Unterschrift vom Notenbankchef ist einfach das Barilla-Logo.
Ja, Barilla-Logo und Tennisschläger auf der Rückseite.
Und
Agassi. Mit der Frisur von 88 Wimbledon, mit diesen Haaren. Weißt
oder
du?
Nur die Frisur von André Agassi. Auf den Tennisschläger.
Okay, auf das.
Platz 3 bei mir ist der Groß, der auch wieder jemand, der wirklich seine Geschäftskontakte hat spielen lassen. Nachdem sie schon eine Radiosendung hat, 7 eigene Shows im NDR und 70 Zeitschriften, kriegt Barbara Schöneberger einen 50-Euro-Schein. Der wird aber umbenannt von 50-Euro-Schein in den Barbara. Einfach der Barbara-Schein. Da wird auch gar keine Nummer mehr drauf gedrückt, weil man weiß genau, was man kriegt. Irgendwann ist Barbara Schöneberger und auch der Barbara wird so übermächtig, dass runtergerechnet wird. Das quasi ein Stück Kuchen kostet einfach ein Achtel Barbara. Das weiß man dann schon. Ja, also die Zahlen spielen, stritten den Schatten vor der Größe des Namens von Barbara Schöneberger.
In reingefaltet, dass noch eine kleine Tasche in dem 50er ist, noch ein kleiner 5er Bushido drin für Notfall. In der Barbara. So wie so beim Faltheft. Ist doch ein kleiner Extraschein.
Und irgendwie über Kontakte, über alte Management-Kontakte hat es ihr ehemaliger Hauptmoderator, wo sie nur Co-Moderatorin war, den sie aber natürlich längst überflügelt hat, Elmar Hörig, hat es noch geschafft, über alte Management-Kontakte
als Wasserzeichen aufzutauchen.
Also ich gewünscht, er möchte aber im Barbara so ein Hakenkreuz als Wasserzeichen haben, um seine Facebook-Seite ordentlich zu repräsentieren. Er ist ein bisschen abgedriftet, aber Elmar Hörig hat es nochmal geschafft, das Wasserzeichen in der Barbara
Reichsadler ist da nochmal.
Reichsadler oder ein Hakenkreuz.
Mit Elmar Hörigs Kopf.
Aber das ist nicht eine geile Idee, dass der 50-Euro-Schein erstens hier Nummer noch ganz groß und dann schafft es Barbara Schöneberger die Nummer immer über Neuauflagen, wird die Nummer immer kleiner. Am Ende steht da ganz groß Barbara und die 50 ist ganz klein. Und am Ende verschwindet die Zahl ganz und ist nur noch der Barbara-Schein. Und vielleicht wird auch die Währung der Euro umbenannt in ein 5, also ein Euro sind ein 50stel Barbara.
Finde ich gar nicht mal so schlecht. Ja, dass die so eine eigene Währung noch innerhalb der Währung bekommen. Ja,
das
eine
man,
Währung
weißt du, innerhalb der Währung. Wie man irgendwie die letzten 10 Jahre mal umgerechnet hat von Euro in D-Mark, fangen die Leute dann an, Euro in Barbara umzurechnen und irgendwann umgekehrt. Weißt du?
Sehr gut. Das war dein Platz 3 oder 2 jetzt?
3, Entschuldigung.
Gesundheit, Jan. Oh.
Ich habe Heuschnupfen wie bescheuert. Ich habe heute Augentropfen zum ersten Mal drin. Und ich weiß gar nicht, liebe Ärzte, ey, kann das sein, dass wenn man sich Augentropfen reinträufelt, dass man dann irgendwie so einen komischen Geschmack im Mund bekommt? Ja. Heuschnupfen, ist das schon mal passiert?
Spermageschmack.
Kann sein, dass es auch Sperma war, ja.
Ich habe mein Platz 2, der großen Geldscheingesichter, ja, ist vielleicht der größte Schein, der nationale Schein. Es ist der 50-Euro-Schein. Es ist der Schein, der für Deutschland steht. Es ist die Skyline vom Ruhrpott und im Vordergrund sind Götz-George und Ebert Falk in der Original-Tatort 84er-Montur zu sehen. Und zwar beide. Es steht für Deutschland, es steht für die Mitte für Deutschland. Im Hintergrund sind so rauchende Schornsteine zu sehen, Duisburg. Und vorne ist Ebert Falk und Götz-George, beide mit den Originaljacken von da. Das ist der 50-Euro-Schein. Der steht für die alte BRD, der steht aber auch für die Zukunft, der steht für Raffinerien, der steht für alles, was Deutschland... Also
Fördertürme.
Ja, Fördertürme.
Currywurst, mit Dönninghaus schön vorne drauf klatschen. Liebe Grüße nach Bochum.
Alles. Es ist
kam auch
alles.
Nichts mehr. Wie ist eigentlich Dönninghaus, wurde die Geschichte aufgearbeitet von Dönninghaus? Kann da mal einer kurz Wasserstandsmeldung geben? Inwieweit hat sich das denn verändert? Gibt es da schon historische...
Sagt der Typ, der wahrscheinlich den ganzen Keller voller Dönninghaus-Currywürste jetzt besitzt, weil die sich bei dir gemeldet haben, oder nicht?
Nein, ich habe keine von denen, die haben sich nicht bei mir gemeldet. Bei mir auf Platz 2 ist das komplette Gegenstück dazu, zum alten Westen, weil natürlich muss Geld integrative Leistungen vollbringen. Und bei mir ist es der 100er auf Platz 2 und das ist der Ostschein und da ist natürlich niemand Geringeres als das Ostsandmännchen drauf. Das ist ja das Ostsandmännchen...
Was?
Ja, das
und das Westsandmännchen nicht?
Nein, das Ostsandmännchen ist vorne drauf und da müssen die im Westen auch mal die Fresse halten, weil das war wirklich über Jahrzehnte das beliebteste, was aus dem Osten kam, zusammen mit irgendwie Karat und Anna Los oder so. Und auf der Rückseite, das ist aber neu, hat jeder Ostdeutsche die Möglichkeit, über so ein digitales, mini eingewebtes LED-Fensterchen seine ostdeutsche Meinung hinten auf den 100er draufdrucken zu lassen. Man kann an so eine, per SMS, kann man seine Meinung an so eine zentrale Nummer schicken und die erscheint dann auf so einem eingewebten LED-Display hinten auf dem Ostsandmännchen 100-Euro-Schein drauf. Mit immer so wechselnd, einmal in der Stunde ändert sich die Meinung von diesem Schein, weil das ist wichtig, dass die Stimmen aus Ostdeutschland gehört werden. Und das ist der 100-Euro-Schein. Das Gute ist, man hört die Stimmen nicht so oft, weil der Schein ist relativ selten, aber man fühlt sich trotzdem als Ostdeutscher repräsentiert.
Das ist bei dir der Platz 2, der 100-Euro-Schein.
Ja, der 100-Euro-Schein, Ostsandmännchen und Rückseite ostdeutsche Meinung, die sich aber immer ändert.
Mein Tusch, dumm. Auf Platz 1 ist bei mir der 100-Euro-Schein. Und auf der einen Seite ist für mich jemand, der ganz nah dran ist an diesen alten großen Motiven. Jemand mit Locken, jemand, über den wir öfters in dieser Sendung reden. Du weißt es auch schon, wer der größte deutsche Fernsehmoderator vor dir auch noch. Es ist Thomas Gottschalk. Tommy Gottschalk ist mein 100-Euro-Schein. Ja. Auf der einen Seite er natürlich, und zwar mit Locken in schönster Vollendung.
Und zwar Tommy, so Mitte der 90er, auf seinem absoluten Zenit.
Absolut. Auf der Rückseite ist das rote Sofa von Wetten, dass und von Panini. Kannst du dann 5 verschiedene Sticker noch kaufen und sammeln und die da reinkleben und kannst dir deine 5 Promis zusammensuchen, die auf dem roten Sofa mit Thomas Gottschalk sitzen.
Das ist eine super Idee. Also der Mitmachschein. Und da hat Tommy und das Management von Tommy nichts dagegen, weil das ist auch in Tommys Sinne, auch nach seinem hoffentlich noch nicht allzu frühen Ableben, kann man dann quasi immer noch das Nachspielen, wofür Thomas Gottschalk steht, für Leute zusammenbringen, für ein Sofa, auf dem immer was los war, wo immer gegrabbelt wurde, mindestens.
Mhm.
Und das auf dem 100-Euro-Schein. Das, ich glaube wirklich, was meinst du, wie wird Thomas Gottschalk eines Tages in Erinnerung bleiben, geehrt werden? Ist das so, weil ich bin relativ enttäuscht, zum Beispiel in Bremen, dass Loriot nur so einen ganz kleinen Mini-Platz hat in Bremen. Das ist so ein großer Komiker, so ein Volks... tümlicher, so, der so für Deutschland steht, wie kaum jemand anders. Und in Bremen hat er so einen Mini-Platz auf dem Weg zur Bremer Innenstadt nur bekommen. Bremen, die Stätte seines Hauptwirkens.
Auch wenn es hart klingt, aber die Zeit ist ein gnadenloses Monster und ich glaube, irgendwann werden wir alle in Vergessenheit geraten.
Aber Tommy, ganz ehrlich, Tommy ist, da muss doch irgendwas Größeres bekommen als einen kleinen Pissplatz. Der wird doch bestimmt da, wo kommt der nochmal her? Aus Erlangen?
München, in München da auf der Ecke.
Nee, aus Franken kommt der.
Ja, Franken. Alles das Gleiche.
Ja. Aus Bamberg kommt er. Aus Bamberg.
Also ja, keine Ahnung, ja. Also auf alle Fälle, oh, das wird jetzt Ärger geben. Bei meinen Top 5 war nur eine Frau dabei. Naja, dafür die 10 Cent Konterfei ziert bei mir Sarah Kuttner auch noch. Das hat also die haben auch noch, keine Ahnung, verschiedene. Es ist nicht so. Jan, deine Nummer 1 fehlt noch.
Meine Nummer 1 ist der 500-Euro-Schein und da fühle ich mich erinnert eben an die Gebrüder Grimm und bei mir ist es das wirklich das berühmteste deutsche Brüderpaar, zeitgemäß.
Siegfried Roy?
Nein, fast so ähnlich. Die Ehrlich Brothers, es sind die Ehrlich Brothers.
Oh nö, ja, das ist
Johnny und Danny Ehrlich oder wie auch immer sie heißen.
Das ist nicht zeitlos genug.
Die Ehrlich Brothers und die haben so extravagante Frisuren, dass die quasi über den Rand des 500-Euro-Scheins überstehen.
Ja, die können den Schein auch wegzaubern, die können ihn auch wegmachen, ohne dass du Geld ausgegeben hast.
Der magische Schein und auf der Rückseite, vielleicht wird auf der Rückseite noch erinnert an den großen Unfall, auch als Mahnung, dass Siegfried und dass die Ehrlich-Brothers es nicht übertreiben sollen, an dem Moment, wo Roy gebissen wird vom weißen Tiger. Das ist
so in Airbrush.
Hinten drauf, wo der Tiger so springt, der weiß, und das ist hinten drauf, auf der Rückseite vom Ehrlich-Brothers-Schein, dass sie sich nicht mit ihrer Zauberei, dass sie da immer in den Grenzen bleiben sollen und nicht
als Mahnmal.
Das ist, na genau, Zauberei kann auch in die Hose gehen, beziehungsweise in den Hals, wenn man nicht aufpasst und es sich mit weißen Tigern verscherzt.
Und dann war das damals so, dann gab es ein Interview von, keine Ahnung, RTL oder Sat.1.
Spiegel TV.
Sind die hingefahren nach Las Vegas und haben Roy interviewt, der konnte kaum noch sprechen. Und er so, der Tiger, der wollte mich nicht beißen, der Tiger, der wollte mich beschützen, der Tiger. Der wollte gar nicht, dass der mir was Böses tut, der Tiger. Nein, der wollte bloß sich auf mich rauflegen, sagt er so mit halb aufgefetztem Gesicht und so. War damals sehr tragisch. Leben aber beide noch. Ganz liebe Grüße mal zu Siegfried und Roy. Deine Nummer 1 sind die Ehrlich Brothers, meine Nummer 1 Thomas Gottschalk.
Da siehst du, wen wir für die kulturellen Botschafter Deutschlands halten. Leute aus dem absoluten Pop-Bereich. Das waren die großen 5.
Die großen 5. Definiert von Böhmermann und Schulz.
Olli, jetzt habe ich gerade, als wir angefangen haben, über Thomas Gottschalk zu sprechen, so einen leichten melancholischen Flash bekommen. Weißt du, wenn ich, das verrate ich jetzt mal so exklusiv einigermaßen.
Du hast doch schon so viel verraten.
Nein,
heute.
Pass auf, ich hab einen in anderer Mission, das habe ich noch niemandem irgendwo erzählt. Ich habe am letzten Freitag, vor einer Woche, letzten Freitag, habe ich einen großen deutschen Showmaster getroffen und habe mich ganz lange mit ihm unterhalten, und zwar Frank Elstner. Elstner ist, ich glaube, knapp über 80, und der hat so eine Interviewreihe, so eine große Interviewreihe, und will nochmal einmal durch Deutschland reisen und macht Interviews mit Leuten, wo er glaubt, dass es interessant wird. Und wir haben uns in so einem kleinen...
Was alle vielleicht nicht hier wissen, unsere Jungzuhörer, Frank Elstner hat Wetten, das erfunden.
Und das war der Moment, wo ich im Interview fast angefangen habe zu lachen, weil ich habe vorher gewusst, er wird es sagen. Er hat es natürlich gesagt, dass er Wetten, das erfunden hat. Und das war, muss ich mal echt sagen... Das war ein total rührendes, fast zweistündiges Gespräch. Sein Sohn Thomas Elstner hat das, glaube ich, produziert. Es war mit großem Aufwand hergestellt. Ich weiß gar nicht, wofür das ist, ob das nur bei YouTube reinstellt oder fürs Privatarchiv. Und wir haben uns wirklich sehr lange, sehr gut unterhalten. Und ich wusste nämlich genau, in welches Auge ich gucken soll bei Frank Elstner, weil er hat ein Glasauge. Und ich war nicht ganz sicher, in welches Auge ich reingucken soll, damit ich in das richtige Auge, in seinen Kopf auch reingucken kann. Und dann hat dahinter mein Manager gesagt, ins rechte. Und dann habe ich gesagt, fuck, ich habe die ganze Zeit ins linke geguckt.
Ins Glasauge.
Ja, es war auf jeden Fall ein ganz, ganz tolles, rührendes Gespräch. Und was Frank Elstner am Ende sagte, weil es war so ein bisschen so Abschiedsstimmung, und man hat das Gefühl, wahrscheinlich werden wir uns nicht mehr so oft wiedersehen. Er ist schon wirklich sehr alt. Er ist ein guter Freund von Thomas Gottschalk, hat viele Leute gefördert. Was man über Frank Elstner wirklich sagen muss, das ist sehr selten im Showgeschäft, dass der irgendwie immer Spaß daran hatte, junge Leute zu fördern und denen relativ uneigennützig einen Platz einzuräumen oder denen zu zeigen, pass mal auf, nutzt die Bühne mal, mach das mal. Was ich eigentlich, der hat mal so eine Moderationsakademie gehabt, der hat Thomas Gottschalk zu seinem Ruhm verholfen und vielen anderen auch. Das fand ich immer besonders. Und ich habe dann am Ende des Gesprächs, weil ich gedacht habe, das Gespräch sollte so lange gehen, wie wir wollten, und am Ende dachte ich, es wäre jetzt vielleicht ein schöner Moment, runterzukommen, und habe ihn dann gefragt, was wird denn von Ihnen bleiben? Was meinen Sie, wenn Sie eines Tages nicht mehr sind? Was wird man über Sie sagen? Und dann wusste er erst gar nicht so richtig, was damit anzufangen mit der Frage. Und dann sagte er, er hofft, dass eines Tages über ihn erzählt wird, dass er derjenige war, der angefangen hat, nach dem Krieg den Ernst in die Unterhaltung zu bringen und die Unterhaltung in den Ernst. Und das fand ich eigentlich total schön, und ich habe mich da total drin wiedergefunden, fand das total rührend. Und dann hat er mir erzählt, das wusste ich gar nicht, dass der tatsächlich eine Serie hatte, wo er 138 Nobelpreisträger auf der ganzen Welt interviewt hat. Der hat irgendwann mal beim ZDF, nachdem Wetten, das zu Ende war, wollte er irgendwie Kultur machen, und dann haben sie ihn nicht gelassen in der Kulturredaktion, hat er gesagt, okay, fickt euch alle, ich mache jetzt meine eigene Kultursendung in der Unterhaltung, und ist um die ganze Welt gereist, und es gibt dann ein richtiges Archiv, wo Frank Elstner 138 Nobelpreisträger auf der ganzen Welt interviewt. Das wusste ich überhaupt nicht. Also wahnsinnig.
Wusste ich auch nicht.
Das war ein ganz toller, rührender Vormittag. Ich weiß nicht, wann das veröffentlicht wird. Ich hoffe bald. Und ich hoffe, Frank Elstner wird noch lange auf der Erde bleiben. Aber er ist wirklich sehr alt. Und ich habe das Gefühl, das war so eine Abschiedstour, die er da gemacht hat.
Ach ja, und während ihr gerade diese Abschiedsmelodie hier hört im Hintergrund, geben wir auch unseren Abschied. Wir werden alle älter. Wie gesagt, die Zeit ist ein herzloses Monster.
Haben
wir
noch ganz
Monster.
Kurz die Zeit, dass ich zwei, drei E-Mails ganz schnell überfliege?
Ja, sehr gerne. Klar, logisch.
Es hat sich zum Beispiel jemand gemeldet, Name tut nichts zur Sache, der sich in Vietnam befindet. Genau, er oder sie ist gerade in Vietnam, und nachdem wir letzte Woche kurz über Sherry Lady gesprochen haben von Capital Bra und Dieter Bohlen, er fährt gerade durch Vietnam in einem doppelstöckigen Bus und drei doppelstöckigen Reihen liegen ein Schlafbus irgendwo in Asien, war irgendwann alles voll, weshalb die anderen sich einfach in den Gang gelegt haben. Schlafen konnte ich aber nicht, das lag an der Musik, die laut vom Busfahrer abgespielt wurde, nämlich Modern Talking. Hoch und runter. Dachte erst, dass der Fahrer Fan von der Musik sei, aber während der nächsten drei Wochen lief die Musik wirklich überall in Cafés, Taxis. Die scheinen also in Ostasien etwas mit Verspätung noch sehr erfolgreich zu sein, Modern Talking. Das ein Gruß vom anderen Ende der Welt, ebenfalls vom anderen Ende der Welt, nämlich aus Australien, schreibt uns jemand, der sich auch letzte Woche getriggert fühlte von deiner Ablehnung des Freizeitpark-Pferden, Magic Park-Pferden gegenüber. Ja. Das ist ein schöner, magischer Ort. Dunkle Magie wird erfunden.
haben sich auch bei mir ein paar beschwert. Ich hätte dich nicht richtig ausreden lassen, Jan.
Ja.
Das sind dann deine Fans, die sich richtig für dich bei mir auch richtig melden dann.
Bei deiner Aufzählung der Attraktionen im Freizeitpark Pferden hast du definitiv den verrückten Rollparcours vergessen. Neben dem Zirkus vor der Dino-Floßfahrt. Da hat sich bestimmt schon mal jemand das Steißbein gebrochen. Oder die fantastische Teppichrutschbahn. Ohne Verbrennung im zweiten Grades ging da nichts. Freizeitpark Pferden forever. Vielleicht können wir den nächsten Weihnachtszirkus in einem extra für uns geöffneten Magic Park Pferden machen, wo die ganzen Attraktionen extra so von so einem augenzwinkernden TÜV-Typen nochmal so durchgewunken werden. Es ist nicht richtig geprüft, alles halb vereist und die Leute brechen sich die Haxen. Aber im Zirkuszelt im Magic Park Pferden würde ich gerne mal eine Veranstaltung machen mit einem Weihnachtszirkus oder so. Fände ich eine gute Idee.
Fände ich auch eine super Idee. Bin ich sofort dabei.
So, und eine Sache noch aus Augsburg. Das haben nämlich viele Leute auch gesagt, nachdem ich kurz nur darüber gefragt habe, ob das Vereinsleben den Bach runtergeht. Leute sagen, grob sagen die Leute, auf dem Land tobt das Vereinsleben. In der Stadt wird das Vereinsleben kaputt gemacht. Und das wusste ich nicht, von der offenen Ganztagsschule. Immer weniger Kinder sind in Vereinen, weil die nach der Schule einfach weiterhin zur Schule gehen im offenen Ganztag und da ihre kulturellen ehemaligen Vereinsaktivitäten machen. Und die Zusammenarbeit der Vereine mit den offenen Ganztagsschulen klappt nicht so richtig gut. Max aus Augsburg schreibt zu deiner Frage, ob Kinder von 8 bis 15 noch Mitglied in Vereinen sind, kann ich zwar eine Antwort geben, die aber bei weitem nicht repräsentativ ist. In meiner Tätigkeit als Mittelschullehrer komme ich zwangsläufig mit Kindern dieser Altersgruppe in Kontakt und man muss sagen, es gibt einen großen Unterschied zwischen Stadt- und Landkindern. Während die Landbevölkerung wesentlich stärker in Vereinen, Sport, Musik, Kulturvereine, ja, freiwillige
wurde
Feuerwehr
mir auch geschrieben. Ja.
Organisiert ist der Trend in den Städten sehr rückläufig und bestätigt deine Vermutung. Nichtsdestotrotz ist festzuhalten, dass die Vereinskultur den Kindern und die Vereinsstruktur neben Freizeitaktivitäten viele soziale Kompetenzen vermittelt, die Schülerinnen und Schüler sonst nicht mehr erlernen würden, schon gar nicht bei ihren verlausten Eltern, die immer nur vor PlayStation hängen oder irgendwelche Pornos für YouPorn oder Pornhub drehen, um eines Tages groß rauszukommen im Porn-Game. Vielen Dank, Max, das Porn-Ding habe ich mir jetzt gerade ausgedacht.
Ja, ich habe auch unzählige gute Nachrichten bekommen. Irgendwann lesen wir die alle nochmal vor. Nee, machen wir nicht, aber wir lesen sie alle. Auch von Leuten, die eine schlechte Zeit haben und denen das immer noch gut tut, was wir hier quatschen. Wir sind nicht so die emotionalen Typen, aber wir müssen
es schätzen. Ich muss jetzt diesen großen, dicken Gummischlauch vorne in die Harnröhre reinstecken.
Jan hält die ganze Zeit einen dicken Gummischlauch in der Hand, weil wir haben wieder FaceTime, ist nämlich FaceTime.
Ja, und dieser Gummischlauch, der gehört in die Harnröhre rein. Ich muss jetzt die Blase entleeren. Ich hab so eine indische Reinigungskur. Man muss viel Eurodance aus den 90er hören und diesen Schlauch sich hier in. Der ist ungefähr so dick wie ein Edding. Und den muss man sich vorne in die Harnröhre reinschieben. Und dann muss man da mit dem Mund dran saugen.
Und das ist ekelhaft. Das ist genauso wie früher, wenn man so erzählt. Stell dir mal vor, jemand sticht hier vorne mit einer heißen Nadel direkt in die Harnröhre rein. Vorne. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Mit diesen schönen Gedanken verlassen wir euch in die Nacht.
Und nächste Woche reden wir über Enteignungen und über Enissa Armani, die bei Instagram, hast du das mitbekommen?
Ja, habe ich mitbekommen, tatsächlich.
Die macht Feuer, die macht Druck gegen Nazi.
Ja, Enissa
Armani
gut politisiert
sich, ist wirklich, die ist die Anführerin.
Ja.
Ganz ehrlich.
Und ganz liebe Grüße und ich finde das gut, dass sie das macht.
Finde ich auch. Und wenn jemand Angst, also ganz ehrlich, und wenn die AfD von irgendjemand Angst haben muss, nicht vor uns kartoffeligen Typen mit den dünnen Armen, dann von Enissa Armani.
Die hat nämlich auch Kontakte zur Unterwelt.
Die hat Kontakte. Und da würde ich mal anstelle der AfD mal schön ganz kleine Brötchen backen. Weil wenn du die Enissa Armani Fanbase gegen dich hast, dann kannst du wirklich einpacken. Ganz ehrlich.
Jetzt kommt gleich irgendwo ein Kommentar. Toll, Herr Böhmermann glorifiziert illegale Ausländer, die kriminelle Kontakte haben oder irgend so eine Scheiße.
Die sollen die Fresse halten. Dann mache ich einfach mal Like bei Enissa und dann ist Enissa mit ihrer Crew auf der Facebook-Seite von dem AfD-Wichser, der sowas schreibt und dann kann der nämlich mal schön einpacken. Dann kann er sich im Internet nicht mehr sehen lassen. Dann hat er Köln-Kalk-Verbot im Internet. So sieht das nämlich aus.
Genau. Und genau, was für Spinner hören eigentlich die Sendung, die sich dann darüber aufreden, dass wir irgendwas nicht nach ihrer Meinung machen. Hey, wir sind Freidenker, genau wie ihr. Wir sind One Spirit. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank. Habt eine schöne Woche.
Olli, ich bin nächste Woche im Urlaub. Es kann sein, dass ich mich wirklich vom Strand melde. Wenn du die Zeit hättest, müssen wir mal gucken, ob wir es hinbekommen.
Jan, ich richte mich ganz nach dir.
Und ich habe am Dienstag noch einen Vormittagstermin gut in Berlin und würde danach, wenn du Bock hast, können wir vielleicht ins Café Extrablatt gehen oder ins Alex oder sowas. Die haben super Frühstück. Noch bis um 2 Uhr.
Weißt du was, wir müssten dieses Jahr wenigstens nochmal unser 10-Jähriges feiern. Wir kennen uns 10 Jahre. Genau 10 Jahre. Haben wir doch neulich besprochen.
Was machen wir? Reiben uns mit irgendwie Kokosnussbutter ein?
Wir trinken Kaffee und hauen nach einer halben Stunde ab.
Weil wir nicht miteinander reden können, wenn keiner das aufnimmt.
Nee.
Ich kann keinen Geschlechtsverkehr mehr mit dir haben, wenn keiner das aufnimmt.
Es wäre schlimm, wenn wir ab jetzt, wenn wir uns mal privat treffen, nur noch ein Gerät laufen lassen, weil wir denken, ey, das müssen wir jetzt aufnehmen. Egal, vielen Dank, das war's jetzt wirklich. Na?
Wie heißt die Sendung eigentlich heute?
Die Sendung hat, das ist eure Sendung. Diese Sendung heißt eure Sendung.
Was?
Eure Sendung.
Das klingt so ein bisschen wie so eine Eigenmarke von Rewe. Eure Sendung. Nein. Nee. Lass uns doch lieber irgendwas machen, was zum Beispiel Enissa Amanis Fanbase zerfickt die AfD. Warum nicht mal einfach so?
Das ist zu lang und brutal. Dafür haben wir zu wenig über sie geredet. Dann, dann heißt das wie Sibylles Bergs neues Buch. Grime.
Aber nicht nur Grime.
Grime and Crime.
Oder wir machen, wir machen es wie Sibylles
Bergs. Die Sendung heißt Geldscheingesichter.
Geldscheingesichter. Sehr gute Idee. Ja? Geldscheingesichter heißt diese Sendung. Jetzt müsst ihr nochmal zurückspulen und diese Sendung unter dem Aspekt hören, dass die Sendung Geldscheingesichter hört.
Richtig.
Das heißt, dann kommt ganz neue Layer noch dazu. Diese Sendung hat mehr Layer als so ein Digger-Block wie Netta.
Die Gags werden immer besser, wir hauen ab. Tschüss.
Bis nächste Woche.